meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten Schmäh hat.
Ah,
also,
okay.
Das war eigentlich das nächste, worauf ich mal gewartet habe. Also der blaue Himmel kommt hier in Frankfurt nicht. Es kommt aber auch nicht dieses wirkliche Unwetter. Also in München weiß ich, wenn man da unterwegs war, der Himmel wurde ganz tiefblau und man hat gemerkt, jetzt kommen Wolken drauf, dann heißt es in München rennen. Und zwar wirklich schnell. Denn dann kommen wirklich große Hagelkörner. Und das gibt's hier vielleicht einmal in 10 Jahren, ja.
Exakt. Das ist das Einzige, was man hier in München eigentlich braucht, ist eine Mitgliedskarte beim FC Bayern und eine Vollkaskoversicherung, ne, gegen Hagelschaden. Weil das ist wirklich, man kann fast sagen, jeden zweiten Sommer ist es hier zu weit. Ja. Wahnsinn. Ich muss Sie jetzt mal den Zuhörern vorstellen. Sie sind Professor Dr. Christian Rieck. Ich freue mich tierisch, dass Sie heute hier Gast sind. Sie sind Professor an der Frankfurter Uni für angewandte Wissenschaften und Experte auf dem Gebiet der Spieltheorie. Aktuelles Buch 36 Strategeme der Krise. Also Strategeme, nicht Strategien. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Erfolgreich werden, wenn andere scheitern. Das ist ja, denke ich, so in unser aller Sinne. Aber trotzdem wollen wir auch nicht die sein, die scheitern. Vielleicht können wir da später auch noch drüber sprechen. Und Sie haben seit über einem Jahr, ich glaube, ja, fast schon seit 2 Jahren jetzt, einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, in dem Sie die Sicht der Spieltheorie auf verschiedene Themen unserer Zeit anwenden. Und bevor wir auf diese ganze Spieltheorie-Thematik mal eingehen, interessiert mich brennend, weil Sie haben in Ihrem Instagram-Profil stehen, Nerd. Und ich habe dann gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt. Ich dachte, Mensch, wo ist denn der Professor Dr. Christian Rieck? Wo ist er denn Nerd? Ist er jetzt irgendwie ein Trekkie? Und ich habe irgendwie gedacht, ich finde sie in einem Impressum von irgendwelchen Spielzeug-Eisenbahn-Clubs oder sonst was. Aber ich habe nichts gefunden. Warum steht da Nerd und wo sind Sie Nerd?
Naja, der Begriff Nerd ist ja heutzutage so ein bisschen schillernd geworden. Ja, ich glaube, der wird nicht mehr in der gleichen Form verwendet, wie er sozusagen in meiner Zeit noch verwendet worden ist. Aber ich würde mal einen Nerd als jemanden bezeichnen, der sich so richtig in einen technischen oder fachlichen Zusammenhang reinfuchsen kann und sich dann nicht so wahnsinnig drum kümmert, wie so irgendwelche sozialen Dinge sind. Und ich glaube, die Beschreibung trifft auf mich schon ganz gut zu. Also manchmal empfinden mich Leute, glaube ich, so im echten Leben als etwas unfreundlich oder so. Das liegt aber daran, dass ich dann einfach irgendwie in was Fachliches abtauche und gar nicht merke, dass ich da mit anderen gerade irgendwie auf den Schlips trete. Also das ist, glaube ich, das, was ich hier als das Nerdige empfunden habe an mir selber. Ganz abgesehen davon, das muss ja nicht unbedingt nur ein Eisenbahnforum sein. Das darf ja auch sowas sein wie Motorrad oder vielleicht auch Rasieren oder so. Und das sind Dinge, mit denen ich mich durchaus beschäftige. Und ich glaube, damit ist man auch ein bisschen qualifiziert als Nerd, oder?
Exakt, weil das hätte ich jetzt raten müssen und was die Google-Suche dann noch ergab, war natürlich, sie haben ein Buch geschrieben, Männersache rasieren und dann dachte ich, ja mein Gott, das ist halt ein Rasur-Nerd und dann habe ich gedacht, naja okay, wann hat er das Buch denn rausgebracht und dann war es 2012 und ich habe so zurückgerechnet, wann fing das an mit diesen ganzen Barbier-Shops und diese Geschichten, dass das von der ganzen Hipster-Kultur da gekapert wurde und fast als Ersatzreligion ja schon gefeiert wurde. Sie waren da einer der Vorreiter, oder? Sie waren jahrelang vor den Leuten, die irgendwo Barbier-Shops eröffnet haben am Start, oder?
Ja, das denke ich, kann man schon so sagen, ja. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass das Thema dann auf einmal doch sozusagen ein populäres Thema geworden ist. Es ist ja fast in die Popkultur reingegangen. Mir, da war man schon noch ziemlich komisch angesehen, wenn man gesagt hat, dass man sich fürs Rasieren interessiert. Ja? Ganz abgesehen davon könnte ich darüber lange Vorträge halten, ja. Also über die Technik, also nicht nur wie man es macht, sondern auch wie solche Rasierklingen hergestellt werden, wie man misst, ob die Dinger scharf sind oder nicht und so. Also könnte man lange Geschichten zu erzählen.
Hätte ich ein bisschen Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Können wir da mal kurz einsteigen in dieses Thema? Weil ich habe mir dann das Buch angeschaut und dachte, worum geht's in dem Buch? Und da habe mir die Amazon-Kommentare dazu angeschaut und da waren dann wirklich, die waren voller Lobes für dieses Buch, weil sie auch sich der Sache wissenschaftlich genähert haben. Und ich habe mich dann gefragt, wie nähert man sich dem Thema Rasur wissenschaftlich? der eine Aspekt, den ich gesehen habe, war so, okay, die erste Viertelstunde, die man am Tag hat, ne, wo Leute sagen, oh, ich muss mich halt rasieren und jetzt aber mal schnell, schnell, da sagen sie, naja, man kann das wirklich fast schon zu so einem zen-buddhistischen Erlebnis am Morgen machen. Okay, das verstehe ich noch, so das leuchtet mir ein. Aber wo ist da, wie nähert man sich dem Ganzen wissenschaftlich? Und haben Sie da tatsächlich Studenten von sich gekapert und gesagt, so, wir untersuchen jetzt mal dieses und jenes? Oder was haben Sie da genau gemacht?
Ja, das haben wir tatsächlich gemacht. Also das ist ja ein bisschen auch aus dem Hintergrund heraus entstanden. Ja? Ich habe da wissenschaftliches Arbeiten unterrichtet. Und da war ich so ein bisschen auf der Suche nach Themen, die jetzt nicht durchs Thema gleich ablenken. Immer dann, wenn man was aus dem eigenen Studium macht, dann kommen die Leute halt an, verlieben sich sozusagen das Inhaltliche. Aber wissenschaftlich mal arbeiten ging es um die Methode. Und da haben wir uns einfach ein paar Sachen aus dem Rasierbereich angesehen. Und das war erstmal eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen nur die Methode richtig anwenden. Aber wenn man das dann nach einiger Zeit macht, weiß man eigentlich auch viel mehr als andere. Ja? Also nur mal so ein einfaches Beispiel. Es gibt eine lange Diskussion darüber, in welcher Position eigentlich ein Rasierpinsel am schnellsten trocknet. Und man sollte ja meinen, naja, das ist ja relativ plausibel, ja. Also weiß ich, wenn der hängt, dann wird es wohl so sein, dass es eben sozusagen raustropfen kann und so. Also ist vollkommen klar, dass also ein hängender Pinsel besser trocknen muss als ein stehender. Und da gibt es auch jede Menge Foren zu und sowas, ja, kann man sich auch darüber informieren. Die meisten haben also gesagt, naja, vollkommen klarer Fall. Hängend ist auf jeden Fall das Bessere. Und wir haben einfach gesagt, dann probieren wir das aus und messen das einfach. Und es ist erstaunlich schwierig, eine Messmethode zu entwickeln, wie man also rauskriegt, wie jetzt tatsächlich noch wie viel Feuchtigkeit in so einem Rasierpinsel drin ist. Das heißt, wir haben erstmal angefangen, auch mit ein paar Ingenieuren zu sprechen und sowas und uns erklären zu lassen, wie man sowas normalerweise misst. Und dann haben wir ganz einfach wirklich Versuchsreihen gemacht und eben in verschiedenen Lagen das gemacht, bei verschiedenen Temperaturen und so weiter. Und dann hat man, glaube ich, danach ein ganz gutes Bild darüber, in welcher Position ein Rasierpinsel jetzt wirklich am besten trocknet. Und nicht, dass jetzt ankommen und fragen, wo steht's, wie ist es denn jetzt? Das muss man schon das Buch für kaufen, okay?
Ja. Sehr gut. Ich hätte es vielleicht so untersucht, wie die Leute auch mein Bad getrocknet haben, als ich da einen Wasserschaden hatte. Da haben die auch überall Löcher gebohrt und dann Föhn rein, also so ein Bauföhn praktisch reingeblasen. Und ich habe mich dann auch gefragt, ja, wo sehen Sie denn jetzt, dass das da trocken ist, ne?
Ja.
Da gibt es ja schon dann wahrscheinlich Feuchtigkeitsmessmethoden. So haben sie das wahrscheinlich auch gemacht in so einer isolierten Kammer dann irgendwie und geguckt, na, wie viel Restfeuchtigkeit ist denn in dieser Kammer mit dem Rasierpinsel jetzt aus dem Pinsel rausgekommen, oder?
Ja, also wie gesagt, man kann das ja ganz naiv machen, kann einfach mal sagen, ja, wir messen einfach mal den elektrischen Widerstand. Damit müsste man das ja eigentlich erschließen können, aber das ist viel zu ungenau dafür. Also für Bauteile geht sowas ganz gut. Ja? Wenn man es zum Beispiel von Holz oder sowas rauskriegen will, dann kann man das damit einigermaßen abschätzen. Das funktioniert hier aber nicht. Also beim Rasierpinsel muss das viel, viel genauer sein. Und wir sind am Ende tatsächlich einfach über das Gewicht gegangen. Also wir haben das mit einer Feinwaage gemessen, gewogen. Und je nachdem, wie viel Restfeuchtigkeit da noch drin ist, die hat ja ein eigenes Gewicht, aber sozusagen die Masse bestimmt und haben damit dann eben rauskriegen können, wie viel Feuchtigkeit in dem Pinsel noch drin steckt.
Ah, verstehe schon. Als dann dieser ganze Trend aufkam, haben sie sich dann die Finger gerieben und dachten, yes, jetzt ist das ist meine Zeit. Ich war einer derjenigen, die da als erstes dran waren an dem Thema. Diese ganzen Barbiere und vollbärtigen Hipster, die werden mir das Buch unter den Händen wegkaufen. Oder haben sie sich da gefreut? Oder was war ihre Reaktion auf diesen fast schon ja, popkulturellen Trend da?
Ja, aber ich glaube, ich bin dafür zu nerdig, um darauf wieder zurückzukommen. Ja, ganz abgesehen davon ist es bei mir, geht es ja hauptsächlich darum, wie der Bart abkommt. Und wenn ich es richtig verstehe, das ist bei den Hipstern ja so, dass der Bart zum gewissen Grad da bleiben muss, auf eine ganz genau definierte Weise. Darum geht es ja in dem Buch eigentlich nicht so. Nee, aber ich glaube tatsächlich, lustigerweise ist es wirklich so, dass ich da eben sozusagen diese Nerd-Sache hatte. Ja? Also wenn Sie reingeschaut haben in das Buch, dann werden Sie auch sehen, da gibt es ja auch eine ganze Menge an so Sachen, wo man einfach sagen muss, tja, das ist sozusagen für den Normalen, der sich einfach nur rasieren will, ist es vielleicht gar nicht das Richtige. Also wobei, das stimmt eigentlich auch nicht. Ich glaube, es sind sehr viele Sachen drin, was man tatsächlich auch für den Alltag damit anfangen kann. Nur in der Popkultur ist natürlich immer so eine Sache, da muss es, glaube ich, schneller verdaulich sein. Ne?
Aber wenn Sie sagen, na, Sie werden oft so ein bisschen als kauzig wahrgenommen etc. oder so als Nerd oder so ein bisschen, liegt das daran, weil Sie vielleicht in Ihrem Leben alles auch so unter dem Aspekt der Spieltheorie dann beobachten und sehr schnell in einzelnen Situationen so diesen inneren Filter auflegen, den sie nun mal haben, weil sie sich sehr viel mit diesem Thema Spieltheorie dann befassen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn sie so in der Welt da draußen unterwegs sind?
Ja, also ich glaube, das passt jetzt hier nicht so gut, denn beispielsweise Rasieren ist ja, glaube ich, schon ziemlich unabhängig davon, was jetzt Spieltheorie so sagt. Ja. Manchmal wird mir vorgeworfen, dass ich so hyperfokussiert sein kann. weiß nicht, ob Sie sowas kennen, aber bei mir ist es so, dass wenn ich mich gerade auf eine Sache konzentriere, dann kriege ich überhaupt nicht mit, was um mich herum passiert. Also das kann passieren, dass dann der Tisch abgedeckt wird oder ich alleine im Raum drin sitze oder so und gar nicht merke, dass die anderen schon alle weg sind. Das ist vielleicht eher diese Sache und das passiert mir eben auch mit Themen. Ja? Also ich meine, wir kommen auf den Gedanken, ein Buch, jetzt muss ich mal reingucken, wie viele Seiten hat's denn? 367 Seiten hat's, ja. 367 Seiten übers Rasieren zu schreiben. Das heißt, man muss sich da ja für ein paar Wochen lang im Grunde genommen nur auf die eine Sache konzentrieren. Und das ist, glaube ich, das, was da eben jetzt hier vielleicht so ein bisschen als kauzig wahrgenommen wird. Ja? Das mit der Spieltheorie ist ja nochmal eine andere Geschichte. Also das ist natürlich schon auch eine Sache, mit der ich mich im Grunde genommen mein Leben lang beschäftigt habe. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt alles, was es auf der Welt gibt, immer unter dieser Spieltheorie-Brille sehen muss. Also beispielsweise auch mit dem Rasieren, ja. Das hat natürlich mit Spieltheorie einfach gar nichts zu tun.
Ja, ich verstehe schon. Da können wir gehen später mal auf die Spieltheorie ein, nur um Ihre Frage zu beantworten. Das, was Sie da gerade beschrieben haben, dass Sie wirklich alles um sich rum vergessen, ist bei mir das exakte Gegenteil. Also Ihr Problem hätte ich gerne. Ich leide nämlich eher unter diesem anderen Syndrom, in Anführungszeichen, dass ich, wenn ich mit meiner Freundin im Restaurant sitze, alles mitbekomme, aber nicht den Dialog zu meiner Freundin. Das ist leider, es führt oft dazu. Aber ich weiß alles über die Nachbartische am Ende des Abends, definitiv. Ja. Sie haben ja Ihren YouTube-Kanal dann gestartet und der ging ja sofort durch die Decke. Das, was ich mich sofort gefragt habe, und das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir heute besprechen müssen, ist, wie schaffen Sie es, so gestochen scharf Ihre Gedanken einfach zu formulieren? Also ein leidiges Thema bei mir ist, so eine redundante Sprache einfach zu haben. Ich habe hier diesen Langformat-Podcast und dann benutze ich einfach diese Wörter wie tatsächlich und in Wirklichkeit. Und ich versuche damit ja eigentlich nur Zeit zu überbrücken, um mal zu denken im Hinterkopf einfach, was ich als nächstes sagen werde, weil oftmals in so einem Podcast ja auch die Gedanken erst entstehen. Sie setzen sich da vor eine Kamera, hauen wirklich 15 Minuten raus, wo ich mich wirklich frage, um Himmels Willen, was steckt dahinter? Also ist das Training? Ist das, weil Sie permanent vor den Studenten rumlaufen und die Sachen vielleicht auch schon 30, 40 Mal gesagt haben, die Sie in den Videos sagen? Ist das einfach, weil Sie hyperintelligent sind? Also wie kriegt man sowas hin? Oder nehmen Sie das selber gar nicht wahr, wie so ein Fisch im Aquarium?
Ja, also das nehme ich tatsächlich selber nicht so wahnsinnig stark wahr. Ich meine, am liebsten würde ich jetzt natürlich die Antwort geben. Ja, das wird wohl dann daran liegen, dass ich so fürchterlich intelligent bin, nachdem Sie mir so schon eine Vorlage gegeben haben. Aber ich glaube, es ist am Ende viel einfacher. Es ist, glaube ich, auch hier tatsächlich wieder dieses Hyperfokussierte. Also ich versuche dann ganz einfach tatsächlich einen Gedanken auf das Kernelement zu reduzieren. Das ist übrigens nicht so ganz natürlich, wie man vielleicht denkt. Also ich überlege mir schon vorher relativ lange, was ich eigentlich sagen will und was die Kernelemente sind. Und ich glaube, das machen viele falsch. Die fangen einfach an zu sprechen und haben vorher noch nicht gedacht. Das klappt dann natürlich nicht so besonders gut. Also man braucht den Gedankengang sozusagen als gesamte Story oder sowas, als gesamten Gedankengang, den braucht man schon vorher, sonst klappt das nicht wirklich. Bei den Redundanzen, also was Sie gerade angesprochen haben mit solchen Füllwörtern oder sowas, ich glaube gar nicht mal, dass die wirklich ein Problem sind. Und übrigens habe ich die durchaus auch. Die sind insofern ganz gut, als die den Rhythmus vorgeben. Also man hat damit manchmal Unterbrechungen, Phasen, in denen es ein bisschen schneller ist oder ein bisschen langsamer oder sowas. Und da sind diese Redundanzwörter vielleicht wirklich nicht überflüssig drin. Problematischer ist es, wenn Leute einfach nicht wissen, was sie sagen wollen, sie ständig im Kreis drehen, nach rechts und links abschweifen und sowas und eben keine Story da drin haben. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem.
Ja, das stimmt. Wie ist denn Ihr Workflow rund um das Video? Sie sagen dann, naja, Sie machen sich schon Gedanken vorher, das und das will ich sagen, das soll meine Kernaussagen sein, vielleicht auch die drei Aspekte will ich mal in den Vordergrund rücken und so weiter. Wie greifen Sie die Themen auf? Wie setzen Sie sich dahin? Sind das teilweise Dinge, die auch in Ihren Vorlesungen dann vorkommen? Wie ist dieses Ganze drumherum um so eine Videoentstehung?
Ja, also das sind natürlich durchaus häufiger Sachen, die auch in Vorlesungen vorkommen könnten, teilweise auch vorgekommen sind. Sehr oft sind es aber ganz neue Themen. Also ich werde ja immer mehr jetzt auch von meinen Zuschauern einfach auch Sachen angesprochen. Und dann denke ich mir, das ist ja wirklich eine interessante Frage, sollte man mal einfach nachgehen der Sache. Also damit kommen diese Themen auf. Und da ist schon häufig auch ein gewisser Rechercheaufwand mit verbunden. Und was man hier verbinden muss, ist ja, dass man zum einen erstmal ein paar Informationen von außen her kriegt und die zum anderen mit einer Theorie verbindet, woran vielleicht nicht jeder gedacht hätte. Und daraus muss man dann ganz einfach eine Story bauen. Ich mache das normalerweise so, dass ich mir zumindest mal so die Kernpunkte auch aufschreibe. Ich habe sozusagen auch ein Blatt Papier, wo ich zumindest mal weiß, was ich der Reihenfolge nach sagen will. Manchmal fällt mir dann auch auf, das geht in der Reihenfolge gar nicht so gut, muss man ein bisschen umstellen oder sowas. Und dann muss ich es aber in einem Stück runter erzählen. Also wenn solche Sachen passieren, wie beispielsweise das Telefon zwischendurch klingelt oder so, ich vergessen habe, das auf stumm zu stellen, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ich von vorne anfange, weil ich sonst aus dem Rhythmus sozusagen rauskomme.
Aha. Okay, das heißt, das findet einfach in einem One-Take einfach statt.
Ja, das sind praktisch komplette One-Takes. Ich meine, es gibt manchmal solche komischen Situationen, dass man zwischendrin völligen blöden Versprecher hatte oder irgend sowas. Also in seltenen Fällen schneide ich das da manchmal raus, aber in aller Regel ist es so, dass es genau zwei Schnitte gibt bei mir, nämlich am Anfang, wenn ich auf den Knopf drücke und am Ende, wenn ich wieder auf den Knopf gedrückt habe und noch dumm gucke, weil es noch nicht abgeschaltet war.
Waren Sie vorher in diesem YouTube-Game irgendwie drin, dass Leute gesagt haben, oh, Professor Dr. Rie, gucken Sie sich mal den und den an, setzen Sie sich mal mit dem und dem auseinander. Waren Sie mit diesem Medium schon unterwegs irgendwie?
Nee,
oder wie ist diese ganze Sache da entstanden auf einmal?
Nein, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung zum Beispiel, was das Abo bedeutet, was diese komische Glocke deuten könnte. Da musste ich dann erstmal meinen Sohn fragen, dass er mir das erstmal erklärt, was er mit dieser komischen Glocke da eigentlich auf sich hat. Ich wusste nicht, dass es heißt, einen Kanal abonnieren und nicht liken und so weiter. Ich hatte null Ahnung von der ganzen Geschichte. Und ich habe das einfach gemacht, weil ich eben sozusagen die Geschichten erzählen wollte. Übrigens praktisch aufgebaut als eine Vorlesung für meine Ex-Studenten. Also das waren tatsächlich die, die ich als Erste im Kopf hatte, dass ich gesagt habe, hey, vielleicht wollen die ja noch mal einmal eine Woche irgendwie was von mir hören und für die mache ich eben so ein kurzes Ding.
Sind Sie jemand, der eine enge Beziehung zu den Studenten pflegt? Oder laufen Sie da so ein bisschen extravagant vorne rum und sind unnahbar? Oder wie kann ich mir Sie als Professor vorstellen? By the way, ich habe noch nie eine Uni von innen gesehen, deswegen Sie müssen mir wahrscheinlich alles.
Das ist aber schade. Nee, ich würde sagen, ich habe eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Kontakt zu meinen Studenten. Ich meine, wie das immer so ist, man hat einen auch einen Hass und einen Fanclub, ja, also alles beide. Aber ich denke, ich habe auch zu relativ vielen Studenten, die bei uns einen Abschluss gemacht haben, auch noch nach Jahren irgendwie Kontakt. Also das, glaube ich, kann man schon sagen. Und es interessiert mich auch, was da so passiert. Ich meine, es geht hier heute mit den elektronischen Medien. Geht das einigermaßen gut, dass man auch in Kontakt bleiben kann? Und ich finde es mal gut, ja, wenn ich da mitkriege, wenn die irgendwie einen Karrieresprung gemacht haben oder irgend sowas. Also ich glaube, ich habe schon noch bei relativ vielen, sagen wir mal, zumindest einen loseren Kontakt.
Das Hauptfach ist Wirtschaftswissenschaften, das ist schon so. Also Sie machen da auch dann so die Erstsemester Basics oder sind Sie nur speziell in dem Bereich Spieltheorie dann unterwegs?
Naja, ich mache ja auch Finance, wie das so schön neudeutsch heißt. Und ich mache im Prinzip auch Erstsemestervorlesungen, jetzt in diesem Semester gerade mal nicht, aber normalerweise mache ich auch im ersten Semester irgendwelche Sachen. Ich schummel da natürlich überall so ein bisschen Spieltheorie mit rein. Das liegt aber auch daran, dass die Wirtschaftswissenschaften heutzutage eigentlich das so ein bisschen als das Kernelement haben. Also man kann sich kaum noch irgendeinen Bereich in Wirtschaftswissenschaften vorstellen, der nicht am Ende auch auf Spieltheorie zurückgeführt wird. Also daher passt das schon ganz gut.
Ah, interessant. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal Spieltheorie erläutern. Wie oft müssen Sie das die Woche erklären? Ich wollte Ihnen heute mal den Gefallen tun, dass ich das erkläre und Sie das nicht machen müssen. Aber
ja, dann erklären Sie doch mal und dann darf ich danach sagen, was alles falsch ist.
Ja, natürlich. Sie sind der Professor. Also ich würde sagen, ich frage auch immer Leute so drumherum, Spieltheorie, ja, ne? Also vorm Podcast, ich nehme da jetzt einen Podcast auf und ist der Professor Dr. Christian Rieck, der ist Spieltheoretiker. Aha, Spieltheoretiker. Dann kommt natürlich erstmal so die erste Assoziation, ist ein Gesellschaftsspiel oder so. Und es hat ja tatsächlich damit angefangen, also mit Gesellschaftsspielen, Brettspielen. Man hat dort theoretisch, so habe ich es jetzt verstanden, theoretisch analysiert, wo sind die Motive von Handlungen? Also wo liegen die Interessen der einzelnen Teilnehmer des gesamten Spiels? Und wie werden sie handeln, wenn diese oder jene Situation eintritt? So, und dann hat man das nach und nach auch auf komplexere gesellschaftliche Zusammenhänge bezogen, sodass sie zum Beispiel heute hingehen und einfach ja, so Themen, Corona-Krise, Impfung, warum ist kein Klopapier mehr im Regal etc., spieltheoretisch analysieren. Aber der Ursprung ist, da gibt's, man legt etwas fest auf ein Spiel, da sind Handelnde, die haben einzelne Motive, die können miteinander kooperieren oder auch nicht kooperieren und daraus entstehen Zukunftsszenarien, die sie versuchen zu berechnen. Ist das so halbwegs richtig?
Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Also Sie haben zwar sehr viele Fässer auf einmal aufgemacht, aber ansonsten bin ich da schon dabei. Also Sie müssen sich vorstellen, die älteste Spieltheorie, wenn man so will, ist ja die Theorie der Glücksspiele. Also das ist ja das erste Mal gewesen, dass Mathematiker angefangen haben, sich gefragt haben, ja, wie sollte man denn eigentlich bei Glücksspielen zum Beispiel sowas wie Quoten berechnen oder so? Also da gab es total schräge Sachen. Ja? Da haben die Leute mit so komischen krummen Würfeln gewürfelt und sowas. Und Wettauszahlungen, die es da gegeben hat, die haben halt überhaupt nicht den relativen Häufigkeiten entsprochen, mit denen die verschiedenen Seiten nach oben gefallen sind. Und jetzt haben Mathematiker eben angefangen, haben beispielsweise solche tollen Spiele wie Roulette oder sowas entwickelt, was ja im Grunde genommen die Umsetzung als Spiel ist einer mathematischen Theorie, nämlich die Wahrscheinlichkeitstheorie. Und die Besonderheit bei diesen Glücksspielen besteht darin, dass man einfach gegen einen anderen Zufallsmechanismus spielt. Also auf der anderen Seite steht kein Mensch, sondern Zufallsmechanismus. Und komischerweise haben sich erst Anfang der 1900er die ersten Leute mal gefragt, dass sie gesagt haben, ja, was passiert nun eigentlich, wenn auf der anderen Seite kein Lotterierad oder sowas steht, sondern wenn auf der anderen Seite auch ein denkender Mensch ist, also zum Beispiel sowas wie bei Schach. Das scheint ja irgendwie eine andere Situation zu sein als bei den Glücksspielen. Und das ist eben die Situation, wie man sie bei Gesellschaftsspielen kennt, ja, also strategische Spiele. Und daher kommt dann auch der Name Spieltheorie. Aber die Besonderheit dabei ist einfach, dass man sich fragt, was passiert denn, wenn mehrere vernunftbegabte Entscheider, wie wir so schön sagen, wenn die gegeneinander spielen? Und in der Tat, das, was man dabei jetzt zu analysieren hat, ist, also es können natürlich auch Wahrscheinlichkeiten mit reinkommen, ja, aber es geht eben zum anderen über die reine Wahrscheinlichkeitsrechnung hinaus. Und dann ist klar, wenn man also erstmal dieses Prinzip dahinter hat, ja, also man verstanden hat, was ist denn jetzt, was sind Elemente von so einem Spiel eigentlich, ja, was ist eine Strategie, was ist ein Zug und so weiter, dann merkt man natürlich, ja, das ist ja im echten Leben genauso. Und man kann sozusagen das echte Leben darstellen, jeweils als ein Gesellschaftsspiel. Und dann kann man einfach die ganzen schönen theoretischen Sachen, die man da entwickelt hat, kann man dann eben auf echte Weltsituationen übertragen. Was ich eben gesagt habe, ist ja, dass in den Wirtschaftswissenschaften eigentlich fast alles irgendwie heutzutage mit Spieltheorie zu tun hat. Das liegt einfach daran, dass die Entscheider in der Wirtschaft natürlich immer genau so drauf sind, wie ich das gerade beschrieben habe. Also es gibt den einen Entscheider, der das eine will und den anderen Entscheider, der halt dummerweise mitspielt und das andere will, zum Beispiel der Konkurrent. Und dann guckt man sich an, wie muss man sich jetzt eigentlich verhalten, so dass man, naja, ein bestimmtes Ziel erreicht oder so, dass es einfach auch rational ist. Und das ist gleich die nächste Metapher, die wir immer haben. Ja, also wir sprechen ganz viel von Rationalität. Das heißt einfach, wir überlegen uns, was passiert denn eigentlich, wenn der andere jetzt auch nicht total blöd ist, sondern wenn der einfach genauso nachdenken kann wie wir auch. Ja, das ist immer die Rationalität. Mhm. Ja, da, das ist sozusagen in Kürze die Spieltheorie.
Verstehe ich. So, und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn wir uns jetzt mal so dieses Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel anschauen, wenn Sie mich da mal 4-5 Stunden an die Hand nehmen, es würde uns vielleicht gelingen, da so die Matrix dahinter rauszudröseln. Und ich auch als jemand, der das Fachabitur in Mathe abgebrochen hat, würde da irgendwie Zugang zu finden. So, dann gibt es aber Situationen, sind Sie da, also können wir mal eine Situation jetzt spontan durchspielen oder brauchen Sie da, dürfte ich mal ein Beispiel nennen?
Ja, das nennen Sie mal.
Mensch, ärgere dich nicht, ne? Geschenkt könnten wir, kann ich mir noch vorstellen, wie das abläuft. Aber dann wird es komplex. Nehmen wir mal so die Situation, Dorfdisco. So, und da sind 5 Frauen und 15 Männer. So. Und alle mit der Absicht, einen interessanten potenziellen Partner zu finden. Also wirklich alle 20 Personen haben diese Absicht. So, und sie haben jetzt diese Aufgabe da mit ihren Studenten und die sind alle unterschiedlich attraktiv, schlau, humorvoll, schüchtern, aufgeschlossen, wie auch immer. So, jetzt kenne ich solche Entscheidungsbäume oder sowas, ne? Wenn es darum geht, so das Verhalten von einem Einzelnen irgendwie zu analysieren, ne? Also wenn Fall A eintritt, na, dann entscheide ich mich dafür und von da an spreizt sich dann immer weiter so ein Entscheidungsbaum. Das könnte ich mir vom Einzelnen noch irgendwie vorstellen. Aber wie um Himmels Willen ist da so die Methode? Wie nähern Sie sich so einer Geschichte dann, wenn Sie herausfinden wollen, ja, das wäre die erste Frage, was wollen Sie eigentlich dann herausfinden? Also wer mit wem nach Hause geht und wer der Erfolgreiche sein wird unter den Männern? Oder also wie kann ich mir das vorstellen? Wie nähern Sie sich so einem Fall dann?
Naja, die Kunst besteht ja tatsächlich erstmal darin, sich zu fragen, was sind denn eigentlich die wesentlichen Elemente davon und das sozusagen als Spiel zu modellieren. Und da hängt es natürlich immer ganz stark davon ab, was ist denn der Aspekt, der einen wirklich bei der ganzen Sache interessiert. Also bei der Spieltheorie als mathematische Theorie hat man als Außenstehender oft das Gefühl, ja, das ist alles so vollkommen objektiv richtig und das kann man ausrechnen und da kommt jeder zum gleichen Ergebnis oder sowas. Das ist so überhaupt nicht. Weil der wesentliche erste Schritt liegt eigentlich vor der Mathematik. Also der erste Schritt ist der, dass man tatsächlich fast wie ein Künstler eigentlich rangeht und sich fragt, was nehmen wir denn jetzt von dieser Situation heraus? Und was nehmen wir in unser Modell rein? Also da finde ich diesen Begriff des Modellierens erst aber auch immer so toll. Ja, das ist tatsächlich so wie jemand, der einfach eine Skulptur modelliert. Genau das macht man am Anfang auch. Und das, was man selber als das wesentliche Element empfindet, das übersetzt man jetzt eben erstmal diese Sprache dieser Spiele. Also gucken wir uns das jetzt hier mal an. Ja, Sie haben ja keine wirkliche Vorgabe gemacht, worum es wirklich geht. Aber Ich versetze mich jetzt natürlich erstmal aus reiner Solidarität in die Position der Männer, obwohl die ja hier in einer schlechten Situation sind. Und wir haben dort also 5 Frauen, 15 Männer. Ja, das war das, was sie vorgegeben haben. Das heißt, wir wissen schon jetzt, selbst wenn alle Frauen am Ende sich für einen entscheiden sollten, selbst dann wissen wir ja, dass 10 alleine nach Hause gehen werden von den Männern. Das heißt also, wir wissen schon mal, wenn wir hier auf die, sozusagen auf die Machtverhältnisse abzielen, dann wissen wir ganz genau, dass die Frauen in einer super starken Position sind und die Männer in einer super, super schwachen Position. Das ist übrigens auch ein bekanntes Phänomen. Das wäre übrigens fast das Gleiche, wenn es 5 Frauen und nur 6 Männer gäbe. Also, das ist auch eine Sache, die man vielleicht hier erstmal verstehen muss, ja. Das, oder vielleicht eine Besonderheit bei so einer Modellierung, was dann rauskommen kann, ja. Es kommt gar nicht so fürchterlich stark darauf an, wie stark der Überhang auf der einen Seite ist, sondern dass es überhaupt einen Überhang gibt. Also, stellen wir uns einfach vor, es würden plötzlich, weiß ich, 14 Männer frustriert nach Hause gehen, ja, nur noch einer bleibt übrig, da würde sich das Bild natürlich sofort umkehren, was diese Machtverhältnisse angeht. Also das ist erstmal die erste Erkenntnis, die ich hier drin hatte. Ja. Wenn Sie jetzt einen Ratschlag wollen, wie soll man sich in so einer Situation denn verhalten, wenn man jetzt auf Seite dieser Männer ist, also man ist einer von denen, ja, was soll man denn hier eigentlich machen? Naja, es gibt ja offenbar einen zeitlichen Ablauf in diesem Spiel. Also sehr oft fragen wir uns in so Spielen, gibt es überhaupt einen zeitlichen Ablauf, können wir den rauslassen? Ja, sprechen wir von statischen Spielen. Also das ist hier sicherlich nicht der Fall, das hier ist ein dynamisches Spiel, also eines, wo die Zeit eine explizite Rolle mit drin spielt. Und mal angenommen, wir haben weiterhin als Modell drin, wenn man es frühzeitig schafft, sich mal mit einer Frau zu unterhalten, hat man tendenziell bessere Karten, als wenn eine andere schon vor einem da gewesen sein sollte. Dann merken Sie auch sofort, was hier passiert. Wenn Sie jetzt sozusagen auf der schwachen Seite sind, müssen Sie sofort einen Preemptive Strike machen und müssen zusehen, dass Sie sofort bei einer landen. Ja, also eine Erstschlagsituation sozusagen. Und das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Beschreibung dessen, was passiert. Ja, also man hört ja von vielen Frauen, dass die sich oft irgendwie belästigt fühlen, weil sie ständig angesprochen werden von irgendwelchen Männern oder sowas. Und wir merken, dass im echten Leben solche Sachen offenbar tatsächlich auch umgesetzt werden. Ja, also die Männer verhalten sich im Grunde genommen exakt so, wie wir hier nach so einer einminütigen spieltheoretischen Analyse auch vorhergesagt hätten.
Verstehe ich. Aber was bedeutet konkret in der Handlung das Modellieren? Also setzen Sie sich dann irgendwie hin und haben dann Flipchart und malen alle einzelnen Personen auf? Sie sprechen ja auch immer davon, dass man, also gibt man den Frauen einen mathematischen Wert? Legt man erstmal fest, okay, wer ist jetzt hier am attraktivsten und wer am weniger attraktivsten oder sonst was? Oder wie gehen Sie daran? Ich habe es noch nicht ganz begriffen, wie man sich tatsächlich methodisch dieser Sache dann widmet.
Wie gesagt, das ist wirklich ein kreativer Prozess. Also ich weiß nicht, ob Sie es gerade eben bemerkt haben, aber da waren so ein paar implizite Annahmen in dem Modell drin. Nämlich die Annahmen die impliziten Annahmen waren hier eigentlich, alle Frauen sind gleich attraktiv und alle Männer sind es auch. Ja, das heißt, wir hatten sozusagen, was Attraktivität für das andere Geschlecht angeht, haben wir hier gar keinen Unterschied erstmal reingenommen. Für den Fall, dass es relevant sein sollte, also dass wir am Ende darauf abzielen, wie sich Leute unterschiedlich verhalten sollten, je nachdem, wie attraktiv sie sind, ja, dann wäre das eben etwas, was wir explizit mit modellieren würden.
Und wie findet dieser Schritt statt? Sagen Sie dann, okay, 0 ist irgendwie ganz normal attraktiv und dann gibt es plus 5, minus 5. Wie läuft sowas ab? Also ich bin da völlig unbelegt.
Ja, klar. Vom Prinzip her würde man das sagen. Also wenn man tatsächlich sowas mitmodellieren wollte, ja. Also es gibt so bestimmte Techniken. Also man sagt dann beispielsweise, es ist auf einer Skala irgendwie. Ja? Wir nehmen gerne eine Skala von 0 bis 1 und da einfach die reellen Zahlen dazwischen. Und damit es dann nicht zu schwierig wird, ist es normalerweise entweder normal verteilt auf dem Intervall oder gleich verteilt. So, das ist so im Wesentlichen das, wie man das macht. Und man kann dann mit solchen Sachen, also weiß ich, wenn es darum geht, irgendwie tolle Theoreme zu beweisen oder irgend sowas, ja, kann man das eben mit solchen kleinen Kunstgriffen besser machen. Ich muss inzwischen ehrlich sagen, ich bin fast ein bisschen weg davon, am Ende tatsächlich mich zu sehr mit diesen Zahlenwerten aufzuhalten. Also wir haben jetzt das Beispiel, das wir hier hatten mit dieser Attraktivität, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen emotional belastet. Ja. Aber stellen wir uns was anderes vor, wir wären Bieter in einer Auktion. Dann würden wir die Bieter in der Auktion genauso modellieren. Also wir würden auch einfach sagen, das, was die dafür bieten wollen, ist zum Beispiel gleich verteilt über ein Intervall von 0 bis 1. Also genau das Gleiche, was wir eben auch gesagt haben, was mit der Attraktivität sein könnte. Ja. Und jetzt merken wir schon, man kann damit dann zwar bestimmte Verhaltensweisen ableiten, die jetzt auf einmal rational sind und andere, die vielleicht nicht rational sind. Das Problem ist bloß, in der Realität werden die, also Reservationspreise, wie wir das nennen, ja, das, was die Leute, was ihnen wert ist, die werden eben nicht gleich verteilt sein. So dass ich inzwischen eher damit arbeite, dass ich sage, okay, wir nehmen sozusagen diese reinen mathematische Modelle nehmen wir als Anhaltspunkt. Wir verstehen ungefähr, worauf es ankommt. Wenn wir aber wirklich in der echten Welt was vorhersagen wollen, dann arbeiten wir eigentlich eher damit, dass wir Computersimulationen machen.
Aber auch da müssen Sie ja die Parameter irgendwie eintragen. Also Sie müssen die ja festlegen.
Ja, klar.
Also Sie müssen das ja mit Daten füttern. Also
ich kann dafür auch mal ein einfaches Beispiel sagen. Ich bin neulich mal angesprochen worden von jemandem, der so ein Impfzentrum mitplanen sollte. Also diese Corona-Impfzentren, ja. Und das ist klar, die fragen dann natürlich jetzt aus einem bestimmten Bereich heraus. Und wenn jetzt ein Mediziner mit sowas umgeht, der kümmert sich natürlich um medizinische Belange. Und dem war nicht klar, wie groß jetzt eigentlich so ein Ding eigentlich dimensioniert sein muss. Also war nicht nur ihm nicht klar, sondern es war keinem klar, mir natürlich auch nicht. Und dann haben wir uns gefragt, wie können wir denn jetzt eigentlich abschätzen, wie groß sowas sein muss, wie viele Leute man einladen kann, wie man Schlangen vermeidet und so weiter. Und dann haben wir einfach mal versucht, so ein bisschen systematisch der Sache auf den Grund zu gehen, haben uns also gefragt, wechseln die einzelnen Stationen, die da drin zu durchlaufen sind? Was gibt's da aus der Vergangenheit für Erfahrungswerte? Also wie oft verhält sich irgendeine auf eine bestimmte Weise oder eine bestimmte andere Art und Weise? Und haben dann mit einer Simulationstechnik einfach versucht, das gesamte Impfzentrum sozusagen Schritt für Schritt durchzusimulieren. Und das hat erstaunlich akkurate Vorhersagen gemacht. Also man kann einige Dinge daraus schließen, auf die man vielleicht sonst wirklich nicht gekommen wäre, wenn man das eben nicht einmal so modelliert hätte und nicht tatsächlich einfach mit so einem Computermodell mal durchgerechnet hätte.
Sie haben das in einem Ihrer Videos mal gemacht mit diesen Gaffern, ne? Die auf einer dreispurigen Autobahn eine Spur wird blockiert und dann haben Sie einfach in so einem Computerprogramm so eine 10, also ein Verkehrsschild, 10 km/h, haben Sie einfach auf die Spur gezogen und dann war klar, die dürfen ab sofort nur noch 10 fahren und die Simulation ging weiter. Also Sie haben so einen Wert eingefügt. Verstehe ich das richtig, dass Sie zum Beispiel bei so einem Impfzentrum dann sagen würden, na, die Fläche machen wir mal so groß, da ist eine Wartezeit von 10 Minuten, jetzt kommen mal 100 Menschen. Also Sie pflegen schon diese unterschiedlichen Parameter da irgendwie ein und jagen dann Zahlen rein und können mehr oder weniger akkurat sagen, okay, wenn wir es so machen, so groß machen, dann haben wir da einen Knubbel von 100 Menschen oder auch nur 20 Menschen oder verstehe ich das richtig, dass es so dann abläuft?
Also man guckt sich da tatsächlich einfach an, was wissen wir denn bisher über das Verhalten von Leuten in solchen Situationen? Wie reagieren die eigentlich aufeinander? Das ist ja immer das Besondere bei der Spieltheorie. Ja? Wie reagiert denn jetzt der eine auf das Verhalten des anderen? Und dann machen wir einfach ein schönes Modell, gucken uns eben an, was passiert denn, wenn sich einer auf eine bestimmte Art und Weise verhält und was passiert mit einem anderen, der auch genau dorthin kommt. Und wie gesagt, das gibt erstaunlich akkurate Vorhersagen. Also diese Verkehrsmodelle, von denen Sie eben gesprochen haben, die funktionieren wirklich auch sehr gut. In ihrem Kern sind das spieltheoretische Modelle. Und da guckt man sich tatsächlich auch einfach an, wie reagiert denn jetzt ein Autofahrer beispielsweise, wenn der vor ihm voll in die Eisen geht. Und das Gleiche, der muss natürlich einen Mindestabstand versuchen aufrechtzuerhalten, das ist ein bisschen schwierig und sowas, da bremst er noch ein bisschen stärker als sein Vorgänger und so weiter. Und damit ist durch einen einfachen Bremsvorgang an einer Stelle, wird auf einmal schon so ein richtiger Stauknubbel ausgelöst. Und das ist ein sich hochschaukelndes Prinzip, was dahinter steht. Und wie gesagt, das ist ein zutiefst spieltheoretisches Modell, was dahinter steht.
Exakt. Ich habe übrigens so gelacht, als ich Ihr Video gesehen habe über die Hamsterkäufe, warum diese Klopapier-Hamsterkäufe, in Anführungszeichen Hamsterkäufe, völlig rationales Verhalten waren. Dieses Video habe ich gesehen und da war es, ich glaube, das war irgendwann im März. Es gab noch keine Maskenpflicht im letzten Jahr und ich bin dann in die Metro gefahren und wollte auch noch mal einen Großeinkauf machen und mit Ihrem Video im Hinterkopf und ich habe folgendes Verhalten dann festgestellt, dass nämlich jeder, der, also es waren wirklich, Sie waren ja mal sicherlich in der Metro, da sind ja unheimlich lange Gänge und jeder, in jedem Gang war schon die Schlange von der Kasse. Also es waren wirklich 40, 50 Meter lange Schlangen. Und jeder Einkaufswagen, ich habe das dann hier auch im Podcast erzählt, hat sich wie als auf einem Eisbecher die Dekorationskirsche nochmal so ein 100er-Pack Klopapier oben drauf gelegt, weil natürlich folgender Effekt stand, man weiß nicht, was passiert, also was wird jetzt in den nächsten Tagen kommen, was lässt sich die Politik in Anführungszeichen noch einfallen. Alle anderen kaufen auch Klopapier, eigentlich habe ich ja noch 40 Rollen, aber es schadet auch nicht, jetzt die Entscheidung zu treffen, einfach noch ein 100er-Pack Klopapier obendrauf zu legen. Und danach waren dann diese 3, 4, 5 Wochen, wo tatsächlich Klopapier dauerhaft ausverkauft war.
Das ist, womit wir gesehen haben, dass eben das auch ein völlig vernünftiges Verhalten war, ne? Also jeder, der noch was kriegen konnte, sollte natürlich das Klopapier auch kaufen. Denn in der Erwartung, dass es knapp wird, wird es dann auch wirklich knapp. Also das ist ja immer das Erstaunliche bei solchen Situationen. Ja? Ich bin viel auf Leute gestoßen, die gesagt haben, sie waren sich zu fein und das ist ja blöd, jetzt zu hamstern und weiß ich was. Naja, das waren halt die Leute, die dann ein paar Wochen ohne Klopapier auskommen mussten.
Exakt, also sie beschreiben es halt im Fall des Staugaffers oder des Unfallgaffers so, dass die Leute dann an der Unfallstelle vorbeifahren und sagen, naja, jetzt stand ich aber schon 10 Minuten im Stau, auf die 10 Sekunden, wo ich jetzt auch mal gucke, was ist denn da eigentlich los kurz, weswegen habe ich denn so lange gewartet, wird es jetzt auch nicht mehr drauf ankommen und dadurch entsteht letztlich dann die Kettenreaktion nach hinten. Ne?
Ja, genau so ist das, ja.
Ja, es ist eh ein Phänomen, was ich beobachte. Ne? Also meine Eltern wohnen ja noch an der Mosel und Cochem an der Mosel ist ein unheimlicher Touristenort. Also da sind sonntags, Gott weiß was, kommen da die Motorradfahrer und Gott weiß was. Also da ist die Hölle los und jedes Mal erzählt mir dann, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, erzählt sie, du glaubst nicht, was da in Cochem los war. Das war verrückt, die Leute drehen durch. Wir waren nur da und haben Eis gegessen, aber die Leute um uns rum, die drehen durch. Und dann sage ich immer, na gut, ihr wart ja auch da. Also ihr wart ja auch da und habt ein Eis gegessen. Ne? Also scheinbar ist das Individuum da blind auf irgendwie auf einem, hat einen blinden Fleck, oder? Wie erklären Sie sich das?
Ja, das zum gewissen Grad ja. Lustigerweise bin ich vom Hessischen Rundfunk vor ein paar Wochen angesprochen worden. Die haben im Grunde genommen das genau als Phänomen gehabt. Ja? Also am Mainufer ist es plötzlich sehr voll gewesen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, alle gehen raus, ist ja eine Sauerei und so, und ist ihnen aufgefallen, ja, komisch, aber dass wir das gesehen haben, heißt ja, wir sind selber auch rausgegangen. Was ist denn da eigentlich los? Und auch solche Sachen kann man eben relativ gut spieltheoretisch zeigen. Ja? Es ist immer dann so ein bisschen die Frage, beispielsweise, wenn es also tatsächlich durch das Vollwerden unangenehmer wird, dann gibt es sozusagen irgendwo ein Gleichgewicht in der Mitte. Also, dass man sozusagen so mittelvollen Zustand irgendwie haben kann. Und das lässt sich relativ gut beschreiben, wo dieser Zustand tatsächlich liegt. Also es ist wirklich erstaunlich, dass man damit sehr akkurate Vorhersagen machen kann, aber leider nur auf lange Sicht. Auf kurze Sicht kann es passieren, dass jeder überrascht wird von dem Verhalten der anderen. Also man hat eine bestimmte Erwartungshaltung über das Verhalten der anderen. Die ist aber am Anfang noch nicht so richtig korrekt. Und deshalb kann es sein, dass dann einige Wochen das so hin und her pendelt. Dann ist sozusagen an einzelnen Tagen zu leer, an anderen ist es zu voll. So lange, bis die Leute die Erwartungen der anderen besser einstufen können. Und dann führt es dazu, dass wir genau diesen Gleichgewichtszustand sozusagen in der Mitte erreichen. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb, als ich gehört habe von dieser Osterruhe, das habe ich mir gleich in den Kopf gegriffen habe, ja. Weil was passiert ist, dass jetzt auf einmal 2 Tage rausgenommen sind aus den Planungen der Leute. Und wenn 2 Tage rausgenommen werden, dann heißt das, die müssen umplanen. Und es war vollkommen klar, was damit passieren würde. Nämlich es würde passieren, dass einige erstmal genau ihre Einkaufsentscheidungen vorziehen, also genau das, was Sie vorhin beschrieben haben, dass danach die anderen merken, oh je, die Erwartungen, die ich über das Verhalten der anderen gemacht haben, waren nicht korrekt. Die verhalten sich sozusagen noch krasser so, dass die Sachen vorziehen. Und das hätte sich innerhalb weniger Tage hochgeschaukelt zu riesigen Staus und Hamsterkäufen. Also daher war das einzig Vernünftige, was sie machen konnten, tatsächlich mit dieser blöden Osterruhe da wieder aufzuhören. Ja.
Haben Sie da Frau Merkel angerufen, weshalb sie da einen Rückzieher gemacht hat? Oder wer war das? War das ein anderer Spieltheoretiker?
Das möchte ich gar nicht mal ausschließen, dass es irgendwer war. Also es ist vollkommen klar, dass natürlich Politiker sich auch von Spieltheoretikern beraten lassen. Ja? Ist gar keine Frage, dass das der Fall ist. Leider ist mein Kontakt zu Frau Merkel nicht so gut, dass ich sie einfach mal anrufen könnte.
Vielleicht ändert sich das ja noch, ja.
Ja, ich habe leider eine gewisse Tendenz, allen immer auf den Schlips zu treten, daher früher oder später sind sie alle immer böse auf mich.
Ist das so, dass Sie sich das mehr wünschen, dass Leute da nachfragen? Oder sagen Sie, naja, Spieltheorie kann auch nur einen gewissen Aspekt beleuchten? Oder würden Sie sagen, na, so eine gewisse universelle Anwendungsgebiet hat die Spieltheorie schon? Also es wäre schon sinnvoll in jeder Problemfragestellung mal einen Spieltheoretiker dazu zu nehmen.
Also das, glaube ich, wäre für die meisten Fragestellungen tatsächlich sinnvoll, zumindest diesen Aspekt mal mit zu berücksichtigen. Ist ja auch klar, das ist ja im Grunde genommen eine ganz elementare Theorie. Also es ist eine Theorie, die sagt einfach bloß, wir gehen mal davon aus, dass es Entscheider gibt, die wissen, was sie gut und was sie schlecht finden. Das ist ja irgendwie nicht so wahnsinnig schwierig als Annahme und auch nicht, dass man sagen würde, das ist sehr weit hergeholt. Und allein damit kann man eben schon mal sehr viel anfangen. Was man halt immer wieder feststellt, ist, dass Leute einfach Entscheidungen treffen und nicht darüber nachdenken, wie denn die anderen darauf reagieren werden. Also die tun einfach in ihren Entscheidungen so, als wären alle anderen saublöd und würden überhaupt nicht darauf reagieren, würden einfach das alles so hinnehmen, wie es ist und machen dann natürlich völlig falsche, also treffen eben völlig falsche Entscheidungen für das, was sie eigentlich erreichen wollen. Ja? Also kann sein, dass sie das Gegenteil verursachen mit dem, was sie jetzt gerade vorgeben. Also auch ein Beispiel, auf das ich neulich mal gestoßen bin. Also es hat sich inzwischen rumgesprochen, diese FFP2-Masken schützen also besser. Das Problem bei der Sache ist, die Leute verhalten sich anders, wenn sie FFP2-Masken anhaben und sie tragen sie auch nicht korrekt. Also das heißt, diese Kombination aus Maske plus Verhalten der Menschen kann dazu führen, dass am Ende die Gefährdung der einzelnen Person größer wird, wenn sie so eine Maske trägt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr einfacher Gedankengang. Aber es ist einer, über den sich beispielsweise sehr viele Ärzte fürchterlich aufregen. Ja, also die regen sich auf und sagen, das kann doch nicht sein und kann man doch nicht den Leuten empfehlen, eine Maske zu tragen, die schlechter ist als eine andere. Und die Antwort lautet doch, wenn sie die schlechte Maske nämlich besser verwenden als die andere, die eigentlich besser ist, dann ist die schlechte Maske offenbar im echten Leben die bessere. Und das sind solche typischen spieltheoretischen Zusammenhänge, die eben viele einfach übersehen und auch hartnäckig übersehen wollen.
Ja, das ist exakt das, was ich gerade im Moment beobachte. Also ich bin in einem Pflegeberuf tätig und da hat man so die Tendenz, wenn man in so einer Sitzung zusammensitzt und man will ja, auch eigentlich nur Gutes und man kommt dann oft so in diese Haltung rein, naja, wir machen mal dieses und jenes, es schadet schon nicht. Ne? Also dann kommt es dazu, wir tragen einfach in der Situation jetzt auch noch Handschuhe, auch noch einen Kittel, wir messen 5-mal Fieber, wir machen dieses und jenes. Und da bin ich immer so ein bisschen der Mahner, der dann sagt, naja, wenn die einzelnen Leute öfter die Erfahrung machen, dass sie dieses oder jenes tun, obwohl es keinen Sinn macht in der Einzelsituation. Also da gibt es so einen Punkt, eine Bruchstelle, wo die Leute irgendwann anfangen zu sagen, ach komm, jetzt bin ich hier 15 Mal ohne Kittel rein und dann trage ich den Kittel halt nicht richtig oder die Maske nicht richtig oder sonst was. Und dann entstehen die Probleme, die man eigentlich vermeiden will, weil man das Gaspedal ein Stück weit zu weit durchgedrückt hat. Bin ich da völlig falsch mit meiner Bauernschleue oder gibt es diesen Punkt tatsächlich, dass man auch darauf achten muss, naja, was mute ich gerade jetzt dem Einzelnen zu, weil es irgendwann so diesen Scheißegal-Punkt einfach gibt.
Na klar. Also die einzelnen Leute versuchen ja schon, ihr Verhalten so zu optimieren, dass es ihnen danach besser geht als vorher. Und ist klar, wenn die das Gefühl haben, man kriegt nur blödsinnige Vorgaben gemacht, also weiß ich, man muss immer in der Clownsnase reingehen und ein komisches Hütchen tragen, dann merken die natürlich auch, dass es Quatsch ist. Und das Problem ist dann natürlich, dass sie auch antizipieren werden, dass andere Maßnahmen, die man vorschlägt, eben auch Quatsch sind.
Exakt.
Ja, also natürlich,
exakt,
klar.
Exakt. Und genau dann hat man auf einmal so eine Anti-Haltung da, wo ich dann wieder auf der anderen Seite mahnen muss und sagen muss, naja, komm, also okay, 5-mal Fieber messen hier bei den Bewohnern ist schon ein bisschen schräg, aber Maske dann doch bitte richtig anziehen oder sowas. Ne? Also man hat so, da kommt dann einfach so ein komischer Rhythmus einfach rein bei den Leuten.
Naja, ist klar, man versucht ja auch, Erwartungen zu bilden über das, was die anderen eigentlich tatsächlich beabsichtigen, ja? Wie sinnvoll das eigentlich ist. Also das müssen wir sehen, die Politik beispielsweise bei uns hat natürlich extrem viel Vertrauen verspielt, indem sie sich erst die ganze Zeit hinstellen und sagen, also diese Masken sind total schädlich, lasst um Gottes Willen bloß die Finger davon. Dann ein bisschen später heißt es, so schädlich sind sie doch wieder nicht. Also man könnte sie tragen, aber das schützt eigentlich nur die anderen, nicht einen selbst. Dann ein bisschen später heißt es, doch schützt einen eigentlich auch selbst. Eigentlich haben wir euch bisher die ganzen Geschichten nur erzählt, weil wir nicht genug Masken hatten und so weiter. Und wenn man so einen Ablauf von solchen Ereignissen hat, dann ist es einfach irgendwann mal ein Punkt erreicht, in dem die Leute sagen, dann ist offenbar diese Informationsquelle, die wir hier haben, eine, die nicht besonders vertrauenswürdig ist. Und das ist klar, wir müssen natürlich Erwartungen darüber bilden, wie vertrauenswürdig eigentlich so eine andere Quelle ist. Und wenn man das damit zerstört, klar, dann hat man es natürlich komplett vermasselt. Mhm.
Aber man könnte auch sagen, naja, es kommen halt auch immer wieder neue Erkenntnisse irgendwie aufs Tablett, auf die man dann reagiert, oder?
Das wäre an sich in Ordnung, wenn das eben richtig diskutiert würde. Aber wenn erst die einen immer nur die bösen Verschwörungstheoretiker sind, die sagen, übrigens, da ist gerade ein gefährliches Virus, und dann ist man einige Zeit später ein Verschwörungstheoretiker, wenn man sagt, nee, so schlimm ist es doch nicht. Also das klappt so nicht. Dann gehört es eben wirklich dazu, dass man eben offen diskutiert. Aber da bin ich übrigens auch völlig bei Ihnen. Ich würde auch eher sagen, die Politik sollte eher offen solche Sachen diskutieren. Und das gehört eben genau zu der Demokratie mit dazu. Und dann kann man am Ende eine klare Position haben, weil man weiß, man hat eben abgewogen in verschiedene Richtungen.
Das ist natürlich in unserer Gesellschaft, spielt der Gesichtsverlust auch eine Rolle. Also wie Sie eben auch so sagen, naja, Sie haben auch Situationen in Ihrem Leben, wo sich überall ein Stück weit, irgendwann ist jeder mal mein Feind. Das haben wir in der Politik natürlich auch. Also es gibt natürlich auch eine hohe Anzahl an Leuten, wo ich sage, okay, da kann jetzt der Jens Spahn machen, was er will, die nächsten fünf Jahre, der wird auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Ne? Also das ist eine schwierige Situation.
Ja, ne? Das liegt zum Teil auch daran, dass wir als Menschen natürlich hier eben oft auch in Heuristiken denken, also sozusagen vereinfachten Zusammenhängen, ja? Vereinfachte Regeln. Das ist auch etwas, was einem sehr bewusst wird und sich ein bisschen mit dieser Spieltheorie auseinandersetzt. Ja? Die Rationallösung ist normalerweise fürchterlich kompliziert. Also wirklich sehr, sehr kompliziert. Viel zu kompliziert, als dass man sie im Alltag jemals anwenden könnte. Und deshalb haben wir für die meisten Alltagssituationen mehr oder weniger günstige Heuristiken. Und wir müssen damit arbeiten, damit unser Gehirn nicht ständig überlastet ist. Ja? Und wir müssen also zum einen wissen, dass diese Heuristiken im Umlauf sind. Zum anderen müssen wir wissen, dass wir selber mit denen arbeiten. Und wir müssen vor allen Dingen auch wissen, an welchen Stellen wir unsere eigenen Heuristiken erkennen und davon ablassen sollten. Also es gibt da ein Beispiel, also worauf ich immer wieder hinweise. Ja? Das ist diese Geschichte, die mit der Klimaveränderung einhergeht. Es gibt einige Leute, die sagen, Klimaveränderung ist ganz schlimm und wir müssen alles völlig umkrempeln, um das zu verhindern. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, ich will aber gar nicht alles umkrempeln. Und die Reaktion ist jetzt eine sehr erstaunliche. Die sagen nicht etwa, ja, es gibt eine Klimaveränderung und wir müssen mit anderen Mitteln dagegen angehen, sondern die argumentieren auf einmal und sagen, nee, es gibt gar keine Klimaveränderung. Ja, also völlig erstaunliche Sache. Eigentlich ist das sozusagen eine Schlussfolgerung, die falsch ist. Ja, sie ziehen die Schlussfolgerung aus der Tatsache, dass die anderen etwas als Maßnahme vorschlagen, was sie selber nicht wollen. Aber sie diskutieren nicht über die Falschheit der Maßnahmen, sondern diskutieren über etwas völlig anderes. Und das ist eine Heuristik, die dahinter steht. Und das muss man ganz einfach erkennen. Und ich glaube, dass man hier die Leute auch sehr leicht überzeugen könnte, wenn man ihnen klar macht, nee Leute, es kann sein, dass Leute die Klimaveränderung für ihre Zwecke nutzen. Es kann sein, dass es eine Sauerei ist. Und es kann trotzdem sein, dass es die Klimaveränderung gibt.
Exakt. Und darüber spreche ich eigentlich sehr oft, also immer weniger in diesem Podcast, aber früher sehr oft, dass ich immer wieder den Eindruck habe, naja, wir haben hier 10% auf der einen Seite, 10% auf der anderen Seite in der Gesellschaft, die eigentlich nur in Reaktion zueinander handeln und damit auch die komplette Debatte letztendlich dominieren. Ne? Und aber nur in Reaktion zueinander sind, in einer Art Anti-Haltung. Ne? Weil der das gesagt hat, sage ich jetzt das Gegenteil und überkompensiere vielleicht da auch ein Stück weit an der Stelle.
Ja, also das ist tatsächlich erstaunlich. Und wie gesagt, das ist eben etwas, wo uns wirklich das spieltheoretische Denken helfen kann, weil es nämlich hilft zu trennen zwischen der Person und der Sache, die gerade passiert.
Ich habe mir genau das notiert. Ich habe nämlich, wenn ich jetzt so in mich einfühle und mit vielen Menschen, mit denen ich so in Kontakt bin, auch höre dieses Podcast, dann habe ich so den Eindruck, wir leben wirklich in einer Zeit, wir haben sehr viele komplexe Themen. Also jetzt ist zum Beispiel Corona-Krise, würde ich so als das dritte Riesenthema in den letzten 5-6 Jahren bezeichnen. Vorher hatten wir die Flüchtlingskrise, dann kam irgendwie die Klimakrise auf. Und der Einzelne hat so den Eindruck, und ich auch, na gut, da ist ja für jeden machbar, irgendwie etliche Belege für sein eigenes Narrativ rauszupicken und so eine Wahrheit letztendlich zu propagandieren. Und der Normalo da draußen, der steht dann in diesem chaotischen Sammelsurium an Eindrücken und fragt sich einfach nur, okay, es ist eigentlich fast eine Entscheidung wie beim Roulette, auf welchen Zug ich denn jetzt hier aufspringe. Bin ich jetzt der Klimaleugner oder gehe ich vielleicht bei Fridays for Future mit und Gott weiß was. Also es scheint nicht mehr eine Grundlage, eine echte Grundlage zu geben, sich da zu entscheiden. Was ist da Ihr Eindruck? Und zweitens, wie kommt der Einzelne da raus? Also das ist...
Ja, gut, ich meine, da machen wir jetzt natürlich im Prinzip auch wieder sehr viele Fässer auf. Ne? Es ist hier schon erstaunlich zu sehen, dass wir am Ende doch in sozusagen einfachen Schwarz-Weiß-Mustern denken. Ja? Also gehen wir auch da mal gerade wieder zurück zu den Gesellschaftsspielen. Gesellschaftsspiele sind ja normalerweise so konstruiert, dass das, was der eine gewinnt, der andere zwangsläufig verlieren muss. Das sind Nullsummenspiele. Und Wir neigen deshalb auch sehr stark dazu, diese Nullsummeneigenschaft auf reale Situationen drauf zu projizieren. Also wir stellen uns beispielsweise vor, dass wenn wir mit einem anderen verhandeln, meinetwegen auch über so eine Sache wie Klimamaßnahmen oder sowas, dass dann der eine was gewinnen kann und es dem anderen wegnimmt. Und wir denken zu wenig daran, dass in sehr vielen Situationen eigentlich beide gewinnen können oder beide verlieren können. Oder dass der eine viel gewinnt und der andere nur ein bisschen und solche Sachen. Das sind eigentlich die interessanteren, auch die normaleren Situationen. Und wie gesagt, das vergessen wir halt, wenn wir ungeschult sind in diesem spieltheoretischen Denken. Ja, wir fallen dann einfach zu schnell zurück in so eine Nullsummensituation hinein und treffen dann eben falsche Entscheidungen. Einfach deshalb, weil wir sagen, ja, wenn das gut für den ist, dann muss es ja schlecht für mich sein. Und gar nicht merken, dass das vielleicht gerade mal eine Situation war, wo es eben für uns beide gut sein kann.
Was verlieren wir, wenn wir so weiter unterwegs sind, wie wir in den letzten 10 Jahren da draußen in der Debattenkultur unterwegs sind? Also meine Beobachtung ist, dass wir Gemeinsamkeiten verlieren, Menschlichkeit verlieren, auch Empathie verlieren, dass wir den Gegner, den politischen Gegner entmenschlichen, herabwürdigen. Dass es der Zweck die Mittel heiligt, egal auf welcher Seite. Und das ist was, wo ich sagen würde, na, da verlieren alle Beteiligten, da verlieren wir alle. Was verlieren wir in Ihren Augen da aktuell?
Wir verlieren mal ganz massiv, dass wir einfach bessere Ergebnisse hätten haben können, als die wir tatsächlich haben. Also in den meisten Fällen ist es ja so, dass eben nicht eine Sicht alleine die einzig seligmachende ist, sondern andere Sichtweisen darauf sind wichtig und können normalerweise auch ein Ergebnis verbessern. Und das übersehen wir heutzutage einfach sehr stark. Also weil wir tatsächlich Denken in diesen, also im Lagerdenken haben, ja, dass wir einfach sagen, weil das von dem kommt, muss es irgendwie schlecht sein, hören wir nicht zu und merken nicht, dass auf die Art und Weise, wie wir genau dieses Argument aufgenommen hätten, eben das Ergebnis insgesamt besser geworden wäre. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich bei dieser ganzen Corona-Politik bei uns von Anfang an bemängele, dass man da viel zu stark einfach auf eine einzelne Gruppe hört, nämlich irgendwie auf Virologen und Mediziner, und alle anderen komplett ausblendet. Das halte ich für eine ganz dumme Idee. Und wir könnten am Ende garantiert ein viel, viel besseres Ergebnis erzielen, wenn wir eben diese anderen Sichtweisen einfach auch darauf hätten. Kritiker sind oft diejenigen, die ein Ergebnis mit Abstand am stärksten verbessern. Und zwar deshalb, weil sie ein Interesse daran haben, die Schwachpunkte zu finden. Und die Schwachpunkte sind halt eben per Definition die Schwachpunkte, ist ja klar. Und deshalb ist also, weiß ich, wenn man den Schwachpunkt der eigenen Festung rauskriegen will, ist natürlich das Beste, dass man den Feind das untersuchen lässt. Ja? Der wird das größte Interesse daran haben, die zu finden. Und wenn man das dann auf die Art und Weise herausgefunden hat und eben noch Zeit hat, es zu verbessern, wird danach eben das Ergebnis tatsächlich auch besser. Daran sollten wir uns erinnern.
Haben Sie damit zu tun, dass Leute sagen, na, das ist mir alles so ein bisschen gefühlslos, dieser spieltheoretische Ansatz oder so? Also was sagen Leute Ihnen, denen Sie sagen, hey, Spieltheorie muss einen größeren Teil in der gesellschaftlichen oder in der Betrachtung von gesellschaftlichen Problemen haben? Was sagen da Ihre Gegner?
Naja, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt schon einige, die sagen, ja klar, genau so muss es sein. Ich kann mich ja nicht, habe vor einiger Zeit mal einen Vortrag gehalten. Da kam da danach als Feedback, ja, der hat ja überhaupt kein Herz. Was ich faszinierend finde als Feedback, ja, denn man kann ja nicht einfach so tun, als gäbe es diese Zusammenhänge nicht. Also man kann ja nicht einfach leugnen, dass die Leute etwas nach ihrem eigenen Vorteil machen und dann hoffen, dass es dadurch verschwindet. Also es wird dadurch ganz einfach nicht verschwinden. Also daher, die Reaktionen sind wirklich sehr unterschiedlich dabei. Ich glaube, in vielen Fällen ist es so, dass Leute sich einfach nicht darauf einlassen wollen, weil auf einmal die Welt eben nicht mehr so schwarz-weiß ist. Also in ganz vielen Fällen ist es eben so, dass man sagen muss, naja, es gibt halt offenbar Argumente auf der einen und auf der anderen Seite. Und das hinterlässt oft anscheinend sowas wie kognitive Dissonanzen. Ja? Also man kann damit nicht gut umgehen, sondern man sagt, dass diese Gradlinigkeit, die die Welt vorher zu haben schien, die geht auf einmal verloren. Das will man nicht. Und deshalb leugnet man sozusagen das Ganze lieber und sagt, wir machen das eben auf eine ganz andere Weise. Ja? Denken dann doch eben lieber in Freund oder Feind. Oder nehmen Sie beispielsweise auch diese Geschichten, dass jetzt immer so viel von diesen ganzen Katastrophen gesprochen wird. Ja? Also Flüchtlingskatastrophen, Klimakatastrophen, weiß ich was nicht, alles Katastrophe. Das liegt natürlich daran, dass die Einzelnen hier eine Sondersituation darstellen wollen. Und eine Sondersituation rechtfertigt nur besondere Mittel. Und das heißt, sie wollen eben den normalen Diskurs einfach ausschalten. Ja, das ist letztlich das, was dahinter steckt.
Was sagen Sie da drauf, wenn man Ihnen vorwirft, naja, Sie haben kein Herz? Klar, Sie haben gesagt, naja, bestimmte Situationen kann man einfach nicht leugnen. Also ich beobachte jetzt, dass man sich eigentlich gegenseitig Herzlosigkeit vorwirft. Also zum Beispiel auf Querdenker-Demos, na, wirft man vielleicht der Regierung vor, sie seien herzlos den Unternehmen gegenüber oder den Kleinunternehmern, den Friseuren, dem Einzelnen, den Leuten im Altenheim, die da alleine jetzt sitzen müssen und so weiter. Und die Gegenseite wirft denen natürlich vor, naja, ihr seid herzlos, ihr drückt diese Pandemie einfach weiter und ihr habt ihr sorgt letztendlich für Tote, ihr seid deswegen herzlos. Also wenn sich zwei Menschen gegenseitig Herzlosigkeit vorwerfen, dann haben sie ja eigentlich schon eine Schnittmenge. Sie sind ja orientiert daran. Sie haben ja eigentlich die gleichen Werte von Mitgefühl, von aufeinander gucken, aufeinander achten. Wie kommt man da zusammen? Ich habe da teilweise wenig Hoffnung, ehrlich gesagt. Haben Sie da eine Strategie, da rauszukommen?
Also wir haben ja schon gewisse Grundwerte, auf die wir uns vom Prinzip her einigen können. Also man darf das jetzt auch nicht alles so komplett schlecht reden. Ja? Also beispielsweise in Deutschland, wenn Sie mit einem anderen einen mündlichen Vertrag schließen, noch besser, Sie machen per Internet einen Vertrag, ja, auf eBay Kleinanzeigen, dann können Sie sich fast darauf verlassen, dass der andere das auch schicken wird. Das ist ja eigentlich was Erstaunliches. Ja, Sie machen einen Vertrag mit jemandem, den Sie überhaupt nicht kennen, den Sie niemals erreichen können oder so, und der schickt Ihnen trotzdem einfach irgendwas zu und Sie schicken ihm das Geld. Also es gibt schon bei uns Dinge, die so ein Grundkonsens sind, die also erstaunlich sind und die für uns aber auch gleichzeitig völlig selbstverständlich sind. Also so fürchterlich schlecht liegen wir überhaupt gar nicht da. Ja? Aber natürlich, es gibt bestimmte Sachen, bei denen wir offenbar uns zu sehr in so ein Freund-Feind-Denken hineingesteigert haben. Übrigens zu diesem Thema Herzlosigkeit. Also ich finde es erstaunlich, wie jemand, der ganz erkennbar seinen eigenen Interessen folgt, zum Beispiel für Umweltschutz, also er hat ganz offenbar ja eine Zielfunktion, die er damit maximieren möchte, er folgt also genau dem, wie die gleiche Person sagen kann, nee, ist es eine unsinnige Annahme, dass man zu seinem eigenen Vorteil handelt, das verstehe ich nicht. Ja, also das ist einfach widersprüchlich. Ich glaube, da verstehen Leute teilweise einfach nicht, was die Idee dahinter ist, sich zu überlegen, was ist denn das Motiv der anderen Seite und daraufhin eben sein Verhalten zu verstehen. Sondern die denken dann anscheinend irgendwie in solchen komischen Größenordnungen, dass sie sagen, ja, das geht um Geldauszahlung oder irgend sowas und merken überhaupt gar nicht, dass es natürlich nicht nur um Geldauszahlung gehen muss, sondern genauso gut um irgendeine andere Größe gehen kann.
Es ist im Zweifelsfall vielleicht auch ein Abwehrmechanismus, oder? Dass man... Also das beobachtet man ja oft, also dass man die eigenen Dinge, die man sich selbst nicht zugesteht, beim anderen dann anprangert. Also ich glaube, wir sind da in der Gesellschaft oftmals so in dem Bereich unterwegs, dass vielleicht so persönliche Themen, die man mit sich hat, auch schnell so, nach außen getragen werden können und ja, durch Internet, soziale Medien auch zu so einem gesellschaftlichen Thema dann auf einmal werden. Also sehen Sie da in der Spieltheorie so eine Methode, wo man sagt, naja, jetzt lass uns doch hier mal einen Breakdown machen und einfach gucken, was findet denn hier tatsächlich statt eigentlich? Das ist doch eigentlich eine gute Methode, oder?
Na klar, also in vielen Fällen hilft es einfach schon mal, sich klar zu machen, was sind denn eigentlich die Handlungsmöglichkeiten, die da sind? Was ist das, was an Informationen da ist? Und wie können wir denn überhaupt erstmal das Verhalten des anderen erklären? Also das hilft natürlich. Ich meine, im Grunde genommen ist ja der Ratschlag ein ganz einfacher. Der Ratschlag ist, bevor man selber eine Entscheidung trifft, soll man sich einmal kurz überlegen, was würde man dann auf der anderen Seite tun. Das ist ja schon fast die Hälfte der spieltheoretischen Sichtweise. Ja? Man überlegt sich einfach, was macht man denn, wenn man auf der anderen Seite wäre, als vernunftbegabter Spieler. Und das hilft natürlich in sehr vielen Fällen, tatsächlich einfach schon ein besseres Ergebnis zu kriegen. Ja? Man merkt eben sofort, dass häufig der erste Impuls nicht der richtige ist.
Ja, aber dazu gehört eine unheimliche Distanz zu mir selbst. Also ich muss mich ja ein Stück weit mal rausheben. Ich muss ja das Spielbrett beobachten, was uns ja immer schwerer fällt. Also wir sind ja mehr in uns involviert. Wir sind ja eigentlich, nehmen uns selbst als Handelnde ja nicht mehr wahr. Also so erlebe ich es oftmals, dass wir sehr emotional sind, sehr kurze Schwelle zwischen Reiz und Reaktion einfach haben und uns selbst gar nicht als Handelnde erleben in einem Gesamtkontext, sondern einfach als diejenigen, die ultimativ richtig liegend da draußen unterwegs sind und einfach nur Reaktionen abfeuern auf die Reize, die sie bekommen. Also das erfordert ja schon viel, dass man sich da mal von sich selbst erhebt und überlegt, hey, wie sieht denn das große Ganze eigentlich aus?
Also das ist eine interessante Formulierung, ja, zu sagen, man erlebt sich selbst nicht als Handelnder. Also das scheint tatsächlich häufig ein Problem zu sein. Ich kann mich da an einen Fall erinnern, ich mache hier solche Sachen häufiger mal als so Hörsaalexperimente. Ja, das heißt, da spielen die Studenten in Gruppen gegeneinander, wissen aber mitunter gar nicht, wer die andere Gruppe ist, können also nicht kommunizieren und so. Und da gab es mal einen Fall, dass eine Gruppe vorher gehen musste. Die müssten, weiß ich, zu irgendeiner anderen Vorlesung oder irgend sowas. Das heißt, die sind also als Gruppe komplett ausgefallen. Und da habe ich gedacht, ja, wie mache ich jetzt weiter? Und dann bin ich sozusagen eingesprungen für diese weggegangene Gruppe. Und ich habe gesagt, damit ich aber nicht selber irgendwie als Spieler mit auftrete, mache ich einfach genau das Gleiche wie das, was die entsprechende Gegengruppe macht. Also ich spiegel einfach nur deren Verhalten. Ich greife gar nicht selber ein. Und das heißt, also diese andere Gruppe hat danach sozusagen faktisch gegen sich selbst gespielt. Ja, weil ich einfach nur deren Verhalten gespiegelt habe. Und das Verrückte war, dass von denen solche Reaktionen gekommen sind wie, ja, mit den anderen kann man nicht, da kann man nicht spielen. Die sind einfach verrückt. Die müssen verrückt sein. Das lässt sich nie anders erklären, als dass die verrückt sind. Und es war aber, wie gesagt, das eigene gespiegelte Verhalten. Ja? Und das ist natürlich so. Also es scheint teilweise wirklich eben sehr, sehr schwer zu sein, sich selber da noch wahrzunehmen in so einer Situation. Aber auf der anderen Seite, das ist halt einfach das Wichtige. Wahrscheinlich auch das Anstrengende, ja? Dass man einfach rausgeht aus der Situation und sagt, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich auf der anderen Seite bin?
Ist Ihnen das selbst immer gut gelungen? Ich kann mir, wenn ich mir das vorstelle, naja, waren Sie jemals impulsiv? Oder ist das sowas, was Sie irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen haben, dass Sie sofort so einen analytischen Blick auf alles haben?
Naja, natürlich bin ich auch immer impulsiv. Ja. Es kann einen Nachteil geben. Und zwar, ich sehe natürlich in dem Verhalten der anderen normalerweise etwas Überlegtes. Also, ich sage mir, wenn er das gemacht hat, dann hat das einen Grund gehabt. Einige Leute sagen mir, das sei Schwachsinn. Die Leute sind manchmal einfach Idioten. Und das kommt bei mir nicht vor. Also bei mir kommt nicht vor, die anderen sind einfach Idioten. Sondern bei mir heißt es, nee, die machen was, die denken was, die können auch denken, die haben auch eigene Informationen, die wollen damit was erreichen. Und ehrlich gesagt, ich bin mir bis heute nicht so wirklich sicher, ob es dieses einfach nur idiotisch sein, ob es das wirklich gibt. Ich glaube, so dumm sind wir Menschen am Ende gar nicht. Also natürlich machen wir Fehler, klar. Natürlich sind, wenn wir in neuen Situationen drin sind, analysieren wir die erstmal falsch, lauter solche Geschichten, alles klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in vielen Situationen einfach nur so Dummheiten machen, sozusagen zufällig handeln. So sind wir Menschen einfach nicht. Also da ist mehr Überlegtes dahinter, als wahrscheinlich die meisten selber zurechtreimen.
Ich denke, es ist eine Strategie, dann einfach diese kognitive Dissonanz zu vermeiden, indem ich sage, das sind alles Idioten. Da muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, na, welche Strategie steckt vielleicht dahinter und ist sie vielleicht auch richtig. Also das ist ja viel mehr Arbeit letztendlich. Also ich habe da auch eher so Ihre Taktik immer im Hinterkopf, dass ich denke, naja, es wird schon einen Grund haben und dann grübel ich aber auch teilweise 2 Tage darüber, warum hat derjenige sich so verhalten und was ist seine Strategie dahinter und versuche mich da einzufühlen und ich wünschte mir teilweise, ich könnte schneller sagen, komm, einfach nur Idioten weitermachen, weil es ist natürlich weniger anstrengend, oder?
Ja klar, das kann schon sein, ja, das ist, also weniger anstrengend ist es sicherlich, ja, aber ich glaube nicht, dass es eine sehr akkurate Beschreibung der Welt ist.
Ja, aber wie vermeiden Sie denn, dass Sie ständig durch die Gegend laufen und sich noch darüber Gedanken machen, warum der im Starbucks Sie komisch angepöbelt hat?
Naja, so, gut, also. Dafür lohnt es sich ja vielleicht nicht.
War das für Sie immer so ein Thema? Also, woher kam Ihre erste Begeisterung für dieses Thema Spieltheorie? Also, Sie waren ja dann wahrscheinlich vorher auch in einem ganz normalen Studium unterwegs. Wie kam so dieser erste Punkt, dass Sie gedacht haben, hey, das hier ist jetzt ein Thema, das könnte mein, ich nenne es jetzt einfach mal so, Lebensthema irgendwie werden?
Naja, ich habe angefangen im Studium mit Physik. Und ich muss sagen, Physik ist eigentlich bis heute vielleicht auch das, was mich wahrscheinlich von der Technik und so am meisten hier interessieren würde, ja? Also von dem, was man damit machen kann. Aber ich wollte nicht als Physiker arbeiten und ich bin deshalb auch relativ bald dann zu Wirtschaftswissenschaften rübergewechselt. Und das war anfangs erstmal eine wirklich frustrierende Erfahrung. Also Sie müssen sich vorstellen, bei Physik, das ist halt alles neu und es ist schwierig, was man dort macht und sowas. Ja? Und die Leute, die um einen herum sind, sind alle super intelligent und so. Und auf einmal ist man bei Wirtschaftswissenschaften und da sind die Sachen teilweise so leicht, dass ich sage, wofür sitzen hier in der Vorlesung? Das habe ich mir schon vorher selber so ausgedacht. Ja, also ich überspitze dann nur geringfügig. Also ich war erstmal so ein bisschen frustriert auch von dieser anderen Richtung. Ja? Und dann bin ich halt plötzlich auf so eine Personengruppe gestoßen, die plötzlich etwas machen, was eigentlich so ansprechend ist wie Physik, auch so ein bisschen den sozusagen diesen Sex-Appeal von Physik hat, ja? Und was aber menschliches Verhalten beschreibt. Und das fand ich natürlich super toll. Ja, also gleich, ich bin da, wie gesagt, zu einigen Professoren hingekommen und das ist ja nicht so gewesen, dass die damals überlaufen gewesen wären, ja? Sondern da war ich dann plötzlich als Student sozusagen mit dabei. Ja? Die haben mich ganz frühzeitig in alle möglichen Sachen einfach mit reingenommen und so. Und einer hat ja auch später einen Nobelpreis gekriegt dazu, ja. Und
wer ist das? Können Sie da den Namen sagen?
Ja, Reinhard Selden.
Leute sich das?
Ja.
Okay.
Das ist, ja, genau, der hat den ersten Nobelpreis zur Spieltheorie gekriegt, also zusammen mit John Nash natürlich und Harsanyi. Und aber den kannte ich sozusagen vorher als sozusagen normalen Menschen, ja. Also es war halt einer von denen, die mir gezeigt hatten, wie spannend eigentlich dieses Gebiet ist. Und wenn man auf einmal merkt, dass hier auf einmal ein Gebiet entsteht, was auch Nobelpreise wert ist. Also es war ja lange, bevor es den Nobelpreis gegeben hat, dass ich dazu gestoßen bin. Ja, aber dann merkt auf einmal, das ist einfach ein anderes Thema. Das ist viel, viel tiefergehender als das, was die anderen gemacht haben oder so. Ja, dann ist klar, wenn man einmal auf dem Trip ist, dann hat man natürlich Blut geleckt. Ja, bei mir war das sofort von Anfang an so. Ja.
Sind Sie da so auch persönlich involviert, dass Sie sagen, naja, jetzt hängt da ein Stück weit mein Ego irgendwie dran, dass wenn das jemand angreift und niedermacht, ich meine, so Auseinandersetzungen gibt es ja in der wissenschaftlichen Welt, dann wahrscheinlich auch. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe letztes Jahr dieses Buch von Nassim Taleb, Antifragilität, gelesen. Da sagt er, ja, Zukunft ist generell unvorhersagbar. Alle Versuche, es dennoch zu tun, werden irgendwie mit Aussterben geahndet oder sowas. Ne? Also das ist so das Grundding dahinter. Das widerspricht ja dem, woran Sie glauben. Ist das dann was, wo Sie sagen, oh, was fällt dem ein? Setzen Sie sich damit fachlich auseinander? Sagen Sie erst, ach komm, das ist einfach nur polemisch. Wichen Sie den so ab wie den im Starbucks, der Sie irgendwie dann da angepöbelt hat? Oder wie gehen Sie mit solchen Sachen dann um? Oder würden Sie sagen, na, auf eine Art und Weise hat er vielleicht sogar recht mit seinem Buch?
Ja, ich würde das übrigens anders interpretieren als Sie. Also okay. Antifragilität, also der Taleb, der hat ja ein einfach, sehr einfaches Strickmuster, wie er seine Bücher schreibt. Ja? Der nimmt ein Element, was man aus der Finance heraus kennt, Finance-Theorie, das ist das, wo der mehr herkommt. Und um dieses eine Element schreibt er ein Buch drumherum. Und die Antifragilität entstammt der Optionspreistheorie. Und bei Optionen ist es so, dass eine Option immer dann auch im Wert gewinnt, wenn die Volatilität hochgeht. Ja, also es wird sozusagen ungewisser, was passiert. Und in dem Augenblick gewinnt die Option an Wert. Und das ist letztlich das Motiv. Da hat er einen schönen Namen für gegeben, nämlich Antifragilität. Ja, er hat gesagt, es gibt Systeme, die reagieren positiv auf Risiken von außen. Ja. Und klar, also ist natürlich eine gute Erkenntnis, ja, nette Story, aber ich würde das überhaupt nicht so interpretieren wie Sie, dass er jetzt gesagt hätte, die Zukunft wäre prinzipiell unvorhersehbar oder sowas. Ganz abgesehen davon, also selbst wenn es jetzt der Spieltheorie 180 Grad widersprechen würde, ich weiß jetzt nicht, warum das schlimm sein sollte. Ja, es gibt durchaus einige Theorien, die wahrscheinlich sagen, Spieltheorie ist völliger Blödsinn. Das sind dann aber eher solche Theorien, die kollektivistisch sind. Also individualistisch und der Spieltheorie widersprechen, das geht sehr, sehr schwer. Man muss dann eine kollektivistische Theorie aufstellen. Aber warum nicht? Also man kann sich Gedanken darüber machen. Ich halte solche Theorien, zumindest das, was ich von denen bisher kenne, für Blödsinn, aber aus inhaltlichen Gründen. Ja, weil ich einfach sage, naja, da wird eben was auf einer Makroebene behauptet, aber auf der Mikroebene wird nicht nachgeguckt, wo das herkommt. Also deshalb finde ich die meisten Angriffe dieser Art auf die Spieltheorie ein bisschen blödsinnig. Aber ich würde mich immer mit denen inhaltlich auseinandersetzen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich da sozusagen, weiß ich, emotional oder persönlich oder so dranhänge.
Mhm. Aber dann sagen Sie ja schon, naja, eine ultimative Wahrheit kann auch ich nicht anbieten in dem Bereich. Selbst wenn ich auf ein gesellschaftliches Thema die Spieltheorie anwende und in meinen Videos dann darüber spreche, es ist immer nur ein Teilaspekt des Ganzen.
Ja, selbstverständlich. Ist das richtig, oder? Selbstverständlich. Ich meine, das werden Sie ja auch oft sehen, dass ich häufig auch einen Kommentar, der meinem Video widerspricht, sogar anpinne. Ja, also das mache ich relativ oft. Oder ihn irgendwie herausstreiche oder teilweise auch in die Beschreibung damit unten aufnehme oder irgend sowas. Also das ist doch vollkommen klar, dass es nicht eine Sicht gibt, sondern dass es auf jeden Fall immer mehrere Sichtweisen drauf geben muss.
Aber die Leute lechzen ja schon ein Stück weit nach einer ultimativen Wahrheit da draußen. Und eigentlich dachte ich auch immer so ein bisschen, naja, so Professoren wie Sie, die sind auch irgendwie auf der Suche danach. Muss ich mir dann irgendwie alle Geschichten anschauen und möglichst nebeneinander legen und dann zu meinen eigenen Erkenntnissen kommen? Oder ich meine, oder welchen Anspruch haben Sie dann da an Ihre Theorie oder an die Spieltheorie an sich?
Naja, am Ende muss man sich immer seine eigene Meinung bilden, oder? Also da muss man sich aber die Argumente der verschiedenen Seiten anhören und dann abwägen. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Ich hatte mal so eine lustige Sache, es gibt auf TikTok so einen Faktenchecker, ja, der hat sich das irgendwie selber auf die Fahnen geschrieben, dass er da also immer die ganzen Fakten checkt und sowas. Und der hat also mal zu einem Video von einem anderen, zum TikTok-Video, hat er die Fakten gecheckt und gesagt, der stimmt überhaupt nicht, was er gesagt hat. Und dann bin ich auf was gestoßen, das, was er gesagt hat, stimmt auch nicht. Er ist nämlich auch eine Fake News aufgesessen bei der ganzen Geschichte. Habe ich also ein TikTok-Video dazu gemacht, warum das das aufklärerische TikTok-Video auch falsch ist. Und dann gab es jede Menge Kommentare, die sagen, ja, warum soll ich denn dir jetzt gerade glauben? Und ich fand das einen total erstaunlichen Kommentar. Denn wie kommen die denn überhaupt darauf, dass irgendwer anders für sie die Arbeit macht, herauszufinden, was los ist? Wie kommen die eigentlich darauf? Es kann doch nur so sein, dass sie sich selber angucken müssen, wie sind denn jetzt die Argumente der beiden Seiten, und wenn es sie wirklich interessiert, dann werden sie zu den Primärquellen gehen müssen und sich das angucken müssen. Ja, da führt gar kein Weg dran vorbei, da kann man sich nicht einfach bequem hinsetzen und sagen, ja, der Professor wird es schon richten, der wird es mir sagen, wenn der das sagt, dann stimmt das. Genauso auch bei diesen ganzen komischen Faktencheckern, ja, die im Augenblick im Umlauf sind. Eine ganz große Katastrophe. Da stellt sich irgendeiner hin und sagt, er habe jetzt die objektive Wahrheit gepachtet und er könne genau sagen, wie es ist. Was ein Blödsinn. Das gibt's nicht.
Ja, ich finde es erstmal ein bisschen, also ich finde es interessant, aber auch ein bisschen verstörend, dass sie so auf TikTok unterwegs sind erstmal. Aber ich finde es auch interessant. Aber die Leute haben ja, ich meine, die Leute gehen 8 Stunden arbeiten. Also was sollen die Leute da machen? Also sollen die jetzt wirklich, also wir brauchen ja in so einer krass komplexen Gesellschaft auch irgendwo jemanden, und dann, das muss jetzt nicht Klaus Kleber sein oder irgendwie der Faktenchecker auf TikTok oder sonst was, aber ich muss ja Menschen mit einer gewissen Expertise vertrauen können, sonst hänge ich ja stundenlang überall da und lese und mache und bin vielen Sachen auch einfach nicht kognitiv gewachsen. Also was würden Sie mir da an die Hand geben? Wie gelange ich denn dann zur Wahrheit da draußen?
Also da würde ich wirklich die dringende Empfehlung geben, diesen Wahrheitsbegriff erstmal abzuschminken. Das klappt so nicht. Das entspricht auch nicht unserem Wissenschaftsbegriff. Also viele kommen ja heutzutage an, erklären irgendwie, ja, die Wissenschaft hat gesagt das, und dann kommt irgend so eine objektive Wahrheit. Das können Sie vergessen, das ist einfach nicht so. Denn ich meine, wenn es so wäre, dann können wir alle Universitäten heute dicht machen. Dann gäbe es ja keine weitere Entwicklung mehr. Dann wüssten wir ja einfach schon heute alles. Und dieser Gedanke ist ja komplett absurd. Also so funktioniert einfach nicht die Wissenschaft. Wie wir uns im täglichen Leben verhalten, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Man wird nicht jeder Sache selbst auf den Grund gehen können. Aber was machen wir denn da? Da ist es so, dass wir uns beispielsweise darauf verlassen, dass bestimmte Kreise als Kreis erschaffen, bestimmte sozusagen Ansichten herauszudestillieren, die wir für richtig halten. Und auf diesen Kreis verlassen wir uns erstmal. Das war früher vielleicht sogar sowas wie eine Partei. Ja, also da gab es bestimmt ganz viele Leute, die einfach gesagt haben, naja, wenn das die CDU sagt oder wenn das die SPD sagt, dann wird das schon richtig sein. Und da sind wir natürlich ein Stück von weg, und das bedeutet, es ist einfach auch anstrengender für uns geworden. Wenn man jetzt einfach nicht mehr so auf einen Club verlässt, dann heißt das, man muss eben selber auch mehr mit reinstecken. Und kann das heutzutage aber natürlich auch. Also durch die sozialen Medien, die es gibt, sehen wir ja, dass genau solche Dinge entstehen und wir uns plötzlich mit anderen austauschen können. Was ich übrigens beispielsweise dafür mache, ist, ich sehe zu, dass ich möglichst sozusagen in mehreren Bubbles gleichzeitig drin bin. Und es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie schwer es mitunter ist, Argumente einfach aufrechtzuerhalten, wenn man mal aus der anderen Richtung Wind abbekommt. Und das machen natürlich die wenigsten, ja. Also einfach, weil es halt anstrengend ist, ja. Aber das würde ich schon empfehlen zu tun. Also würde ich sagen, dann lieber nicht einfach auf sozusagen diese Bubble verlassen, in der man gerade drin ist, bei dem man sagt, ja, den gebe ich immer recht, sondern einfach mal aktiv sich das andere anzuhören.
Ich habe, was am Ende des Tages ja auch irgendwie nur zu mehr Verständnis führt und man feststellt, aha, da ist auch nur ein Mensch, der Motive hat, ne? Ein Individuum, das auch nur irgendwie handelt und ja, das vielleicht dann zueinander führt. Ich kann Sie nicht gehen lassen, ohne noch eine Sache mit Ihnen zu besprechen, nämlich dass eine Sache, die mir erst kurz vor dem Gespräch kam, war, im 18. Jahrhundert muss es doch für Ihre Kollegen, wenn es damals schon Leute gegeben hat, die irgendwie versuchen, die Zukunft vorherzusagen, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie auf eine esoterische Art und Weise oder sowas, sondern schon so, wie Sie das heute machen, muss doch wesentlich einfacher gewesen sein. Oder würden Sie sagen, also stimmt das, dass man, was man immer hört, dass so seit in den letzten 30 Jahren wir uns in so einer innovativen Exponentialkurve befinden und es eigentlich immer komplexer wird, vorherzusagen, was tatsächlich passieren wird in den nächsten 10, 20 Jahren? Und da waren doch Ihre Kollegen im 18. Jahrhundert viel, viel leichter dran. Oder ist das auch nur eine Illusion, der ich da aufgesetzt
habe? Also das ist ziemlich sicher eine Illusion. Wenn man sich ansieht im Zeitablauf, wie innovativ verschiedene Zeiten waren, dann sind wir heutzutage auf den einzelnen Menschen umgerechnet, keineswegs in einer der besonders innovativen Phasen. Ja, auch nicht so ganz weit unten, aber jedenfalls nicht eine der herausstechend innovativen Phasen, die wir gerade haben. Allerdings sind wir im Augenblick wesentlich mehr Menschen. Das bedeutet, wenn wir auf einmal eben, weiß ich, wie viele Milliarden da haben, dann ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass von irgendeinem etwas kommt, natürlich tatsächlich etwas größer geworden. Also deshalb erleben wir das heutzutage auch als sehr innovativ. Aber mit diesem Erleben muss man sich auch noch was anderes klar machen. Wir kalibrieren uns normalerweise relativ früh im Leben. Also wir gewöhnen uns an Dinge, die normal sind, und andere Dinge, die wir erstaunlich finden. Und dann ist es ganz einfach so, dass wir das extrapolieren auf eine bestimmte Art und Weise. Und nach einiger Zeit ist es dann so, dass plötzlich neue Dinge hinzukommen, die wir so bei unserer eigenen Vorhersage der Zukunft nicht auf dem Radar hatten. Und das auf einmal ist etwas, da sagen wir, nö, das finde ich jetzt also gerade doof als Innovation. Und das erleben wir dann häufig auch als, jetzt kommt gerade eine übertriebene Phase der Innovation. Sie können aber auch schon Berichte finden von mehreren hundert Jahren, wo die Leute auch irgendwann mal so in der Mitte des Lebens umgeschaltet haben von, ich bin total innovativer Typ, zu, nö, das ist jetzt aber gerade zu viel geworden. Also das ist, glaube ich, eher eine Sache des menschlichen Lebensalters, wo man sich gerade befindet, ob man sozusagen diese Innovation als was Bedrohliches wahrnimmt oder als etwas, was eben einen weiterbringen kann. Ja? Und das ist, glaube ich, keineswegs ein gesellschaftliches Phänomen, was wir gerade haben.
Ja, aber die Tatsache, dass Sie ja auf TikTok unterwegs sind, zeigt ja, dass Sie anders unterwegs sind. Also ich mit 36 sage schon, nee, TikTok, Leute, bitte, also komm, übertreibt's nicht. So, das ist meine Haltung dazu. Was motiviert Sie dann, da unterwegs zu sein? Wie begegnen Sie dann so einer neuen Technik? Sind Sie da einfach nur, auch wieder Nerd und nerden sich da einfach rein aus Interesse? Oder
ja, das ist tatsächlich so. Also ich meine, ich bin halt zu einem gewissen Grad ein Spielkind und mir machen halt manchmal bestimmte Sachen einfach Spaß. Ja, also gefällt mir damit rumzuspielen. Man kann jetzt nicht alles machen, aber es gibt halt Sachen, mit denen macht mir Spaß rumzuspielen. Und jetzt diese Challenge, in einer Minute eine Sache rüberzubringen, das fand ich schon cool. Also ich habe da beispielsweise solche Sachen gemacht, dass ich einfach das wesentliche Ergebnis eines Forschungspapers in einer Minute erklärt habe. Und das ist eine Technik, die muss man erstmal lernen, aber das ist, glaube ich, auch eine, die einen einfach selber weiterbringt. Also daher fand ich das schon eine interessante Sache. Ich finde es auch nach wie vor eine interessante Sache. Also ich mache jetzt nicht so übermäßig viele TikTok-Videos, ja, aber ich sehe schon zu, dass ich im Durchschnitt so jede Woche eines Mal rausknalle.
Ja, also ich würde auf jeden Fall keinem mehr zutrauen als Ihnen, komplexe Sachzusammenhänge in einer Minute einfach mal so rauszuspitten, wie man im Hip-Hop sagt. Sehr cool. Ja, Professor Dr. Rieck, vielen, vielen Dank. Sagen Sie mir abschließend noch, was ist Ihr Ziel so mit dem YouTube-Kanal? Würden Sie sagen, ja, noch mehr Reichweite, noch mehr, was sind da so Ihre Ziele? Sagen Sie, ach nee, mittlerweile kriegen schon irgendwie die Studenten davon Wind, ich höre lieber auf damit. Oder was ist so, wenn Sie sich so Ihr Projekt YouTube da anschauen, was ist so Ihre Zielsetzung?
Also ich bin das am Anfang ganz oft gefragt worden, ja. So, was ist denn Ihr Ziel damit und was ist die Zielgruppe und sowas? Und ich habe mir gesagt, keine Ahnung. Ja? Ich glaube, das werde ich auch einfach weiter so machen. Ich mache das halt so lange, wie mir das Spaß macht. Ich finde das für mich selber interessant, weil ich mich eben jede Woche mit einem Thema beschäftige und jede Woche in ein Thema einsteigen muss. Und das ist, glaube ich, das, was mir das Wichtigste dabei ist. Ich meine, es ist natürlich auch schön, wenn viele Leute zuschauen. Ja, muss man auch sehen. Klar, natürlich finde ich das viel angenehmer. Aber es sind jetzt viel mehr geworden, als ich jemals erwartet hätte.
Das ist auch das Leitmotiv meines Podcasts hier, dass ich mich selbst antreiben kann, jede Woche mit einem Thema auseinandersetzen kann, wie diese Woche mit dem Thema Spieltheorie und Ihrer Person. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich verweise nochmal auf Ihr aktuelles Buch. Bitte bleiben Sie gleich noch kurz dran. Ich verweise noch auf Ihr aktuelles Buch. Viele Menschen, die zu Reichtum... Ach, das ist der Klappentext, den wollte ich noch vorlesen. Das ist unheimlich interessant, denn da schreiben Sie, viele Menschen, die zu Reichtum gekommen sind, haben es aufgrund eines einzigen großen Ereignisses im Leben geschafft. Und oft war dieses Ereignis zunächst eine Krise. Dieses Buch hilft Ihnen, wie auf einem Surfbrett auf kleinen und großen Krisen zu reiten. Genau. Und das Buch heißt,
Titel nochmal. Die 36 Strategeme der Krise heißt es. Genau, wir wollten eigentlich kurz darüber sprechen, was ein Strategem ist. Ne? Das haben Sie am Anfang.
Exakt, ja, das. Exakt, sagen Sie mir
das. Wie bei einem guten Thriller, müssen wir doch noch auflösen, jetzt fällt es mir ein. Also ein Strategem ist der klassische Name für eine Kriegslist. Ja, also ein Strategem, das heißt tatsächlich eine List, also die Frage, wie man andere denn eigentlich überlisten kann, darum geht's. Da gibt's, in China gibt es 36 klassische solcher Strategeme, solche Kriegslisten. Und was ich hier einfach gemacht habe, ist, ich habe mir einfach mal überlegt, kann man nicht eine Krise so interpretieren, als wäre das etwas, was uns überlisten will? Und das hat erstaunlich gut geklappt. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, wie dieses Buch entstanden ist.
Hochinteressant. Ja, Sie haben in Ihren Videos, gehen Sie ein paar von diesen Strategien an. Das Strategem der schönen Frau zum Beispiel, kann ich mich dran erinnern, ja.
Komisch, an das können Sie alle mehr erinnern.
Ich glaube, da haben Sie aber auf Clickbait irgendwie verzichtet. Also ich glaube, das Thumbnail war noch relativ zurückhaltend. Also von daher... Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Also ich sage nochmal den Zuhörern, folgt Professor Dr. Rieck auf Instagram, YouTube und natürlich auch TikTok. Wobei ich glaube, dass kaum Hörer von diesem Podcast hier auf TikTok unterwegs sind. Aber wenn der eine oder andere da unterwegs ist, bitte folgen. Und ja, ich hoffe, Ihnen hat es auch halbwegs Spaß gemacht, die Unterhaltung. Ja, absolut. Es war mir wirklich eine ganz, ganz große Freude. Also ihr da draußen, genießt den Sonntag. Bleibt geil. Ciao. Stupid for the way that you feel, and you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. Can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly. Slowly, baby, you're killing me slowly, just by the look.